Muslim muss vertrauenswürdig sein, er muss sein Versprechen halten.
Ich bin doch Muslim, ich bete doch, warum geht's mir so schlecht, ne?
Die machen ihr Geschäft, so wie wir unsere Religion machen. Und machen ihre Religion, so wie wir unser Geschäft machen.
Ich schreib doch drauf. Oder, nein. Und darfst auch nicht zu sehr Islam. Und der Besitzer war selber Muslim. Weil was wir machen müssen, ist ganz dringend, wir müssen raus aus dieser Opferrolle.
Traurig im Lambo sitzen oder glücklich sein und arm sein?
Assalamu alaikum, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schulerzeit. Wir haben heute wieder einen sehr, sehr besonderen Gast, und zwar den Omar Afkir. Erfolgreicher Geschäftsmann, und er gibt uns heute ein paar Einblicke, was es heißt, als Muslim erfolgreich zu werden. Wir stellen die Frage: Wie könnte es sein oder wie ist es, wenn man eventuell zwischen seinen eigenen Werten und einem guten Geschäftsstil ist? Oder was heißt es, als Muslim aufrichtige Arbeit zu leisten? Warum ist es wichtig, dass man als Muslim überhaupt erfolgreich ist? Und einige weitere interessante Nuggets, die für euch auf jeden Fall in dieser Folge versteckt sind. Und ohne lange zu schnacken, sagen wir, Film ab.
Erstmal freue ich mich sehr, dass du hier bist. Generell für uns oder für mich vielleicht auch irgendwo als angehender jemand, der auch in die Richtung Unternehmertum und so weiter gehen möchte, einfach diese Erfahrung, weil im Endeffekt am Ende des Tages, weil ich muss immer am Koran denken, wenn wir Surat Fatiha schon anfangen, das jetzt direkt müssen wir einfach spontan in den Kopf kommen, was sagen wir da? Leite uns auf dem Weg recht, Alladhina an'amta alayhim. Surat Alladhina an'amta alayhim, der Weg derer, den du Gnade erwiesen hast. Ja, im Endeffekt, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns ja im Koran Vorbilder, ne, was sie gemacht haben, wie sie gehandelt haben in verschiedenen Situationen. Und dass man einfach an denen sich ein Vorbild nehmen kann und das dann auf sein eigenes Leben anwenden kann. Ja, ne, der Omar hat genug Erfolge und vielleicht auch Fehler, Misserfolge erlebt, dass ich muss das nicht selbst machen, dass ich kann von ihm lernen sozusagen. Und deswegen ist für mich wichtig halt diese Folge, generell wenn wir in Richtung Unternehmertum, wir werden auch über Ramadan sprechen, Chana, wir hatten ja schon angesprochen, worauf wir ungefähr hinaus wollen. Aber das ist das, was mir erstmal dazu einfällt, im Sinne von, dass wir Vorbilder haben oder Vorbilder haben sollten, Mentoren, Leute, mit denen man sich unterhalten kann, austauschen kann, die einem dann vielleicht einige Sachen, ja, bei einigen Sachen helfen können. Deswegen ist diese Folge für mich besonders spannend. Ich habe auch schon am Anfang gesagt, ich werde erstmal ein bisschen nervös.
Vielleicht lernen wir erstmal den Bruder kennen.
Genau. Also ich würde erstmal was dazu sagen. Erstmal danke für deine sehr, sehr netten Worte. Nur sollte man sich bewusst machen, dass wir in unserer islamischen Historie Vorbilder haben, die wir uns auch wirklich als Vorbilder nehmen sollen, in jegliche Richtung. Also es geht nicht nur um, es geht auch um Erfolg, um Unternehmertum, um Vatersein, um allgemeine Persönlichkeiten. Da gibt es so jede Menge, da würde ich dir empfehlen, die dir als Vorbild zu nehmen. Nicht,
die Frage ist nur, muss ich das ausschließen?
Nein, musst du nicht, klar.
Ja, deswegen kann ich auch von dir profitieren.
Von mir, klar, definitiv. Wenn es was zu profitieren
natürlich
gibt, definitiv.
Das entscheiden wir dann, nachher gucken. Nein, Schande.
Also ich würde gerne so auch für die Zuschauer, das würde ich ein bisschen kennenlernen, weil ich persönlich habe dich jetzt auch nicht durchgestalkt und durchrecherchiert.
Das war besser.
Ich habe ein bisschen bei eurem Podcast mit reingehört, um auch ein bisschen so zu gucken, was sind so die Ideen. Und auch weil Zack hat seinen Podcast, wollte ich auf jeden Fall auch gucken. Da habe ich dich auch ein bisschen kennengelernt. Das erste Mal habe ich dich gesehen wegen 3Hs, ne, wegen dem Marketing davon. Und ans Herz habe ich dich geschlossen, als ich diesen Ausschnitt von dir gesehen habe, wo du, ich glaube bei United war das, darüber geredet hast, was eigentlich heißt, ein Muslim zu sein. Ein Muslim muss vertrauenswürdig sein, ein Muslim muss sein Versprechen halten, er muss sich an die Deals halten, die er vorher abgemacht hat, etc. Und da dachte ich mir so, endlich sagt das mal jemand. Und du als Person, kannst du vielleicht mal sagen, was ist dein Werdegang? Hast du das selber etabliert oder, sag mal, angewendet? Und was hast du alles gemacht, dass man heute sagt, dass ein NSC jetzt sagt, ich würd dich als Vorbild in Betracht ziehen.
In diesem Space.
Ich hoffe, das muss ich aber dazu sagen. Also, ich glaube, der Podcast würde lang werden, wenn wir anfangen, was ich gemacht habe, nicht gemacht habe. Da bleibt nicht viel übrig. Also ich arbeite eigentlich schon mein Leben lang. Das ist eigentlich so eine Sache, die so in mir drin ist. Also fleißig. War jetzt nie der gute Schüler, weil ich im frühen Jahren nie Sinn in Schule gesehen habe. Können wir auch gleich drauf kommen, wenn ihr möchtet, warum das so war.
Okay.
Ich glaube, ich habe das so indirekt von meinem Vater angenommen. Wir sind aus dem Norden Marokkos. Wir sind seit Generationen Bauernfamilie. Also wir sind wirklich also vom Berufung Bauern gewesen. Und der hat mich auch immer als Kind überall mitgenommen, ob zum Schlachten, ob, wie sagt man, Strebergarten, mhm. ne, wo du dann auch noch selber so eine kleine Fläche hast, wo du was anpflanzen kannst. Also wir haben da schon unser ganzes Gemüse angepflanzt. Ich musste das Ganze mit dem Spaten, die ganze Erde umwerfen. Dann mit 12 schon richtig beim Bauern gearbeitet. Ne? So und mit 16, glaube ich, dann schon die erste Firma gemacht. Genau, dann mit 17 auch bei McDonald's gearbeitet. Burger King gearbeitet. Ich habe viele Sachen auch immer gleichzeitig gemacht. Ich habe eigentlich ständig irgendwas gemacht. Mhm. Aber ich habe mehr Sachen, die nicht funktioniert haben, als Sachen, die funktioniert haben. Also ich habe viele Sachen, die haben leider nicht funktioniert. Was heißt leider? Manchmal war man auch zum falschen Zeitpunkt oder ich war zu schnell. Ja, dann bin ich über, ich muss jetzt, dass ich das chronologisch so ein bisschen hinkriege. Genau. Dann Selbstständigkeit, dann in einer Werbeagentur gearbeitet, gleichzeitig selbstständig gewesen. Hab gesagt, okay, du musst aber auch irgendwo eine Berufsausbildung machen. Einfach so als für die Ausstattung. Also das war jetzt nicht für, dass ich jetzt da irgendwas machen wollte, aber ich wollte es einfach gemacht haben. Und dann ist bei mir halt so oft im Leben gewesen, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen klein gedacht an, mhm. aber wenn jemand sagt, dass ich was nicht kann, damit hat man mich immer gezündet. So. Und das ist mit dieser Ausbildung genauso. Ich habe überlegt, was machst du jetzt? Ich habe, weil ich, wie gesagt, ich habe schon selbstständig, ich habe auch schon finanziell da schon, war ich auf einem guten Niveau. Und was willst du jetzt eine Ausbildung machen für 340 Euro im Monat?
Wie alt warst du da ungefähr?
Ich sage, ich muss gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. 19, 20, sowas okay. muss gewesen sein.
Okay, okay.
Und dann war da irgendjemand was so am Apple Macintosh am machen, ne? Mhm. Und ich habe so geguckt und habe gesagt, ey, was der da macht, das sieht cool aus, ne? Das will ich auch machen. Also was ist das für eine Ausbildung, ne? Mhm. Und dann hat er sich umgedreht und hat gesagt, ey, lass das, das schaffst du nicht. Ich habe gesagt, alles klar, das mache ich.
Egal, was es ist, ne?
Genau, das hat mich 3,5 Jahre meines Lebens gekostet. Nur wegen diesem einen Satz. Und ja, am Ende habe ich es dann auch gemacht und bin dann auch hingegangen. Meinst du, er konnte sich noch daran erinnern, dass ja. er das, aber das ist manchmal so ein bisschen unser Temperament oder unser Dickkopf sein. Mhm. Ja, von da, dann bin ich ein Jahr nach Spanien gegangen, hab da dann in dieser Beruf gearbeitet, bin zurückgekommen, hab für eine große Firma Marketing gemacht, mhm. hab dann für einige Firmen gearbeitet, auch viele gute Sachen gemacht. Ich sag mal so, du unterschreibst ja immer so eine NDA, eine Verschwiegenheitserklärung, deswegen darf man halt zu allem nicht so viel sagen. Mhm. Aber und dann bin ich wieder zurück in die Gastronomie, habe mehrere größere gastronomische Objekte gemacht, also mehr so traditionelle Restaurants. Mhm. Und habe dann nach 10 Jahren, ich muss ein bisschen zurück, ich muss auch dazu sagen, dass immer so eine Liebe zum Fußball da war, schon als Kind.
Ich gerade fragen, ich glaube, Zakaria meinte, dass du warst auch Berater.
Also. Genau, als Kind war immer so eine Liebe zum Fußball da, aber das war für uns auch als Kind nicht greifbar. Aber wir kommen aus Bergheim Wohnpark, also die Leute kennen das, ist so ein bisschen ein Problemviertel. Und da hatten wir keine Vorbilder. Jeder weder im Sport, weder da. Weder, also das war immer so, du hast ja keinen, wonach du dich orientieren kannst.
Der dich an der Hand nimmt und so sagt
das. Ja, allein, dass du es nur siehst. Also die erfolgreich waren alle kriminell.
Ah ja.
So, dann denkst du dir auch, warum soll ich arbeiten, warum denn? Der ist 19 Jahre, fällt in S-Klasse. Ne? So, mhm. Das ergibt ja keinen Sinn. Dein Vater mal sagt so, du sagst so. Oder du hast halt die andere Abteilung. Das war halt so, da waren wir auch viel, ne, viel Moschee, viel Lernen, viel Sonntagsunterricht. Nur den Sinn hat auch keiner vernünftig erklärt, ne? Auch jetzt, keine Ahnung, die Verbindung zum Koran hat keiner vernünftig erklärt. Das war einfach mehr so ein Muss. Dann hast du halt die Leute gehabt, die von der Außenwelt so abgeschottet waren, die waren nur da. Mhm. Hast du dich auch nicht von angesprochen gefühlt, weil du kennst ja auch noch die richtige Welt. Dann hast du auf der anderen Seite, sagen wir mal, die Kriminellen. Und dann hast du auf der anderen Seite so die Langweiler. So, das waren so diese Standard. Früh heiraten, so mhm. Schichtsystem arbeiten, noch so Wochenende mitnehmen, da gibt es noch steuerfrei. Mhm. So, woran würdest du dich orientieren, mhm. weißt du? So, ja. Und wie gesagt, die Liebe zum Fußball war da. Wir waren auch alle nicht schlecht, kann ich mal so im Rückblicken sagen.
Wie hoch hast du gespielt?
Wie hoch?
Ja.
Nee, ich habe immer zwischendurch aufgehört. Ich habe den Sinn nicht da drin gesehen.
Ah, okay.
Ich habe wirklich bei mir den Sinn, ich muss immer einen Sinn da drin sehen. Und den Sinn zum Beispiel beim Arbeiten habe ich direkt verstanden. Ich gebe meine Zeit mhm. und der gibt mir halt Geld dafür. Und Geld war für mich immer so eine Art von Wertschätzung, von Anerkennung, mhm. was ich nicht in der Schule bekommen habe, was ich nicht im Fußball bekommen habe, weil das war halt nur auf der Straße, ja, wir untereinander gespielt haben, wenn du Anerkennung musstest, bei uns musst du immer zwei Sachen können, kämpfen und Fußball spielen. Mhm. So, also ja, und dann bin ich halt, genau, die war dann immer da, hab da auch immer Fußball verfolgt, dann wieder angefangen, wieder aufgehört und bin dann irgendwann mal, als ich dann so viel unterwegs war, auch viel Connection aufgebaut habe. Du, also weltweit, ich glaube, ich war das erste Mal mit, weiß ich nicht, 23 in Las Vegas auf einer Convention. Mhm. Das war schon ein bisschen was Größeres. Habe halt ein gutes Netzwerk gehabt. Und als ich dann diese gastronomischen Objekte gemacht habe, habe ich auch viele Fußballer immer empfangen dürfen, ne? Fußballprofis, da Beziehungen aufgebaut. Und die haben immer irgendwas gebraucht. Ja, die kriegen leider nicht viel selber auf die Kette, muss man einfach so sagen, wie es ist. Und für mich war es halt immer nie kein Akt, weil ich habe ein gutes Netzwerk, egal was er brauchte. Mhm. Und so fing das dann halt an, dass ich mich dann wieder zurück zum Fußball und gesagt habe, okay, wenn ich schon mit diesen Leuten zu tun habe, dann sage ich mal auf gut Deutsch, ich muss auch was zum Kuchen haben. Ne? So, sonst ist das einfach Zeitverlust. Ob jetzt gucken oder im Stadion oder Fan sein, das ist für mich, diese Sachen ergeben für mich gar keinen Sinn. Mhm. Ja, das ist so einfach nur. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, was muss man machen? Dann habe ich gesagt, okay, es gibt die Berufung des Fußballmanagers, also des Spielerberaters. Und dann hat einer von denen auch gesagt, ey, pass auf, mein Spielerberater, so werden die genannt, der taugt nichts, kannst du das nicht machen? Dann habe ich gesagt, ja, okay, das macht mir Spaß. Ich sehe, ich kann Menschen weiterbringen, durch, also nicht nur fußballisch, auch diese menschliche Komponente, weil bei Fußball ist immer das Ding, ihr Talent ist so, also bei vielen Menschen, ne? Talent ist hier, aber Persönlichkeit ist hier. Mhm. Deswegen kriegen die das nicht zusammen. Und dann gibt es immer Probleme. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss halt die Persönlichkeit hochfahren. Und da war ich, also das, was mir die Leute sagen, immer schon, habe ich da so ein bisschen Gefühl für gehabt. Ja, und so bin ich dann in Fußballmanagement reingegangen. Genau, habe das dann 10 Jahre meiner Meinung nach sehr erfolgreich gemacht. Und bin dann
Warum aufgehört, ist die Frage?
Du musst erst mal fragen, warum angefangen?
Warum angefangen? Hast du gesagt, obwohl, ja, okay, warum angefangen?
Ja, ne, ich bin schon bei dir, so recht, ich habe es gesagt. Aber worauf ich hinaus will, ist halt, wie kriegt man denn alles unter einen Hut? Weil der Fußball, also ich kenne halt viele Leute und ich kenne halt auch viele Bereiche. Und auch viele Bereiche, die scharr sind, also die
nicht gut sind.
Nicht gut sind. Mhm. Aber es gibt keinen Bereich, wirklich keinen Bereich, egal wie schlimm du es vorstellst, der schlimmer ist als dieser Bereich.
Ja?
Ja.
Oh. Von Sünden her auch
ja.
So? Hm.
Ja, nicht nur von Sünden, auch wie, dass da keine Prinzipien gibt. Gibt es keine Prinzipien, keine Regeln, keine Abmachung, keine Werte, keine Moral, null. Also es gibt wirklich unter Kriminellen, gibt es mehr Werte und Prinzipien, da weiß jeder, woran der sich irgendwo orientieren muss. Was ein bisschen paradox ist, aber es ist wirklich so. Es gibt so ein paar
Grenzen, die keiner überschreitet.
So ein paar Grenzen, genau, ein paar Gesetze und so. Aber in diesem Bereich gibt es das nicht. Und deswegen war für mich, weil ich kurz davor, bevor ich im Fußball bin, habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen, Muslim zu werden.
Ne? Also wie alt bist du da ungefähr? Einfach um das einordnen zu können.
Ja, so also Mitte 20er. Genau, also ich war immer Muslim. Ich wusste auch immer, okay, das ist richtig, das gehört so dazu. Mhm. Aber so eine bewusste Entscheidung habe ich bis zum Zeitpunkt noch nicht getroffen. Ne? Mhm. So, man hat es einfach irgendwie gemacht. So, man hat immer so dieses Gefühl irgendwo mal gehabt, mal in Ramadan, mal irgendwo in Fest oder bei so einem Vortrag. Aber irgendwo war das nicht so, wo ich sagen kann, ich habe da eine bewusste Entscheidung für getroffen.
So im Leben hat sich das nicht unbedingt wieder gespiegelt. Wenn,
genau, also, ja. Genau. Ich habe dann angefangen, viel zu recherchieren. Habe mich auch viel mit anderen Religionen dann auseinandergesetzt in dem Zeitpunkt. Ne? Auch viel selber gelesen, auch selber mir angeguckt. Gemacht. Man sagt ja immer, ne, man hat dann so ein paar Momente im Leben, wo es nicht so gut läuft. Und dann hinterfragt man sich einfach. Ne, und man fragt auch, ja, wie kann das denn sein? Ne? Mhm. Ich bin doch Muslim, ich bete doch, warum geht es mir so schlecht? Ne? Ja, ich bin jetzt psychisch. Genau. Antrieblosigkeit, so, da kann ja irgendwas funktioniert ja nicht. Ne? Irgendwas ist ja. Und da habe ich mich halt angefangen, viel zu fragen. Ne? Ist das überhaupt das Richtige? Mhm. Muss man, ich weiß, das ist für die Leute immer so, boah, wie kann er das sagen? So, ne? Ja, aber es ist Fakt. Ne? Wenn man ehrlich zu sich selbst ist, man kommt, diese Gedanken kommen. Ne? Ich meine, Iblis hat Erfahrungen von Adam bis, so, wenn uns einer kennt, ja, wie der uns erzündet. Aber ich meine, der kommt ja sowieso nicht. Bei uns kommen ja nur Praktikanten, da kippen wir schon um. Ja, bis der kommt, der geht, glaube ich, nur zu
zu besonderen
Leuten. Ja, zu Propheten oder so. Auf jeden Fall.
Ja, da muss sich die Frage aber auch stellen. Also wer sich die Frage nicht gestellt hat und sich nicht beantwortet hat, der kann eigentlich nicht behaupten, dass er eine bewusste Entscheidung getroffen hat.
Beziehungsweise wenn dein eigenes Argument zu sein scheint, ich bin Muslim, weil meine Eltern Muslime sind,
ja, ist aber ein
bisschen problematisch.
Aber das ist ja indirekt.
Ist bei vielen so.
Ist ja indirekt. Ich habe ja bei ein paar Brüdern einen Vortrag gehalten.
Also nur um dich auch mal kurz abzuholen, Janne, bei mir war das nicht anders.
Ja, ich weiß das ja.
So, jeder hat irgendwann so diesen Punkt, wo er sagt so, ist das jetzt oder ist das nicht so, weißt? Und danach,
nein. Ja, das hat man ja ständig, ne? Ich meine, wir kämpfen ja jeden Tag, aber nee, warum ich das sage, ich bin ja jetzt auch so, weiß ich, seit einem Jahr im Social Media, ne? Und jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr und habe ich, sag ich mal, ein paar Gedanken mehr mal geäußert oder für irgendeine Veranstaltung bin ich ein bisschen noch so und die Leute also ich sage das nur, weil ich sehe, was viele Leute darunter schreiben. Ne? Aber wenn man, es ist einfach Fakt.
Natürlich.
Ne? Ja. Man kann sich dahinter verstecken und ich nenne das halt, ich war bis zu dem Zeitpunkt Kulturmuslim. Es war irgendwo dabei. Ich wusste auch, das ist richtig, ne, was ich da tue und mache. Aber ich habe keine bewusste Entscheidung getroffen. Ich war es einfach, weil ich es war.
Ja.
So, und deswegen wollte ich halt, habe ich nochmal, deswegen erzähle ich das.
Ja,
ne?
Schön, ja.
Und ja, und als ich dann, was ich ja immer tue, ist, und das empfehle ich auch jedem, ist, dass man sich vorher mit dem Berufsbild oder mit der Sache, die man tun möchte, auseinandersetzt. Aber komplett. Das heißt Vor- und Nachteile. Also auch die Kehrseite der Medaille.
Mhm.
Und ich habe dann mir den Fußballbereich angeguckt, nachdem ich natürlich schon vorher mit den Fußballern viel zu tun gehabt habe und habe auch natürlich gesehen, diese Kehrseite der Medaille, ne? Mhm. Viel Betrug, Heuchlerei, Doppelmoral, ja. Keiner hält sich an, also nicht nur die Berater, sondern auch die Vereine, also der ganze, wenn ich sage, wenn ich damit meine, meine ich den ganzen Fußball, ne? Spieler, alles was dazugehört, also die sind da irgendwie, ist das so normal da in dieser Welt, das ist auch keine normale Welt, das müssen wir auch wissen, das ist wirklich keine normale Welt. Dann habe ich gesagt, okay, wie kriegst du das jetzt vereinbar?
Mit deiner Religion, ne? Weil entweder,
mit meiner bewussten Entscheidung, die ich getroffen habe.
Genau, weil entweder hältst du dich an die Regeln, die du für dich jetzt entschieden hast, oder du musst Kompromisse eingehen und hinterher, ne?
Ja, oder du musst lügen und betrügen. Sag
ich ja, Kompromisse mit deinen Werten eingehen, genau.
Genau.
Nach deren Regeln spielen.
Ich war noch nie ein Mensch, der Kompromisse eingegangen ist. Mhm. Noch nie. Und ich hasse das auch, weil Kompromisse ist immer lose-lose. Ist nie Win-Win.
Mhm.
Ich bin immer ein Fan von Win-Win. Beide müssen gewinnen. Und deswegen habe ich dann mir das angeguckt und habe gesagt, okay, habe mir so Vorteile gesehen, ich wege dann immer ab, habe gesagt, okay, Vorteil ist, du kannst was machen, was du schon immer so irgendwo wolltest, was mit professionellem Fußball zu haben. Dann auf der anderen Seite tust du immer viel kritisieren und wenn man kritisiert, muss man auch die Lösung bringen. So bin, also da bin ich auch, 100%. Das ist auch zum Beispiel auch der Hass entstanden oder auch andere Sachen. Und habe dann gesagt, okay.
Aber wieso reden kann jeder? Tut mir leid, dass ich unterbreche.
Genau, ich kann es auch immer unterbrechen. Ne?
Also ich habe auch schon.
Keine, ihr könnt normal, hier einfach reingrätschen. Ne? So, die Leute sind das hier von unserem Podcast gewöhnt.
Ja, ja.
Deswegen, bei uns ist kein Problem.
Normalerweise, wir machen auch mal diesen Disclaimer mit unseren Gästen. Wir haben hier keinen, in dieser Sache keinen Anstand. Wir unterbrechen
kein uns. Kein Problem, gerne. Also ich bin da auch nicht irgendwie. Ich weiß, dass ihr sehr höflich seid und sehr respektvoll. Aber das ist Podcast, also ihr könnt ruhig, wenn was auch zu lange ist oder so, ist kein Problem. Und dann habe ich mir das alles angeguckt. Und habe gesagt, okay, irgendwie, dieser Sport fasziniert alle. Das ist so diese, die ist so Nummer eins. Also ich habe dann plötzlich auch mit Rewe-Vorstand oder mit anderen Vorstand, dann sitzen die da und wenn es um Fußball geht, als würde sich bei denen so alles ausschalten.
Mhm.
Die sind dann so wie Marionetten.
Fast religiös aber auch, ne?
Ja, Ilahi, ne? Mhm. Ilahi ist ja nicht Allah, sondern Ilahi ist ja das, wo sich das Herz hingezogen fühlt. Das nennt man Ilahi.
Mhm.
Also und das ist halt bei denen deren Ilahi. Oder bei uns auch vielen von uns. Und ich habe gesagt, okay, weißt du was? Ich muss da rein, ich muss sie ein bisschen ärgern.
Mhm.
Also ich muss zeigen, mit unseren Werten, mit so wie wir sind, ne, dass man das da auch schaffen kann. Weil, du musst dir vorstellen, alle sind gedopt. Das ist eine Sportart und alle sind aber bis oben hin voll. Und du bist der Einzige, der jetzt kommt und nur auf Möhren ist. Mhm. Und du musst mithalten. Mhm. So war das bei mir. Das heißt, alle betrügen, alle lügen. Alle machen, ne, Absprachen. Und du musst trotzdem dann, und da war...
Es fühlt sich so fast so an, wie wenn man versucht, Geschäfte in der Türkei zu machen. Weil das, ich sehe gerade da die Parallele, weil in der Türkei ist es ähnlich. Was ist kein Hack unter Menschen, wird missachtet, Leute lügen, die halten sich nicht an Versprechen, die machen keine Verträge. Und wenn du dann dahin gehst und versuchst, mit Vertrag und Offenheit und Aufrichtigkeit Geschäft zu machen, wie es manchmal in Deutschland der Fall ist, dann ist es genau das Gefühl. Alle sind gedopt und alle ziehen und du willst da aufrichtig machen und sagst, ich mache jetzt Vertrag fertig.
Naja, Hack kennen die aber auch nur, wenn es um ihre Hack geht. Da kennen die auch ihren Kiyama. Aber wenn es um Hack geben geht, dann kennen die keinen Jung Kiyama und Hack gehen. Die kennen das nur, wenn die... Wenn die,
wenn die im Unrecht sind.
Ja, genau. Auf jeden Fall...
Darf ich kurz sagen, weil es gibt auch eine Surat Mutaffifin ist genau über diese Leute, vielleicht kennst du das auch, dass immer, wenn sie geben, dann schummeln sie ein bisschen. Und wenn sie aber wollen, dann wollen sie das Ganze und sie wollen, dass ihr Recht gegeben wird.
Ja, korrekt,
und dann muss man sagen, weil und diese Leute, also weh diesen Leuten. Ja, ne, was macht ihr da?
Ja, aber wir haben alle den Koran und wir lesen alle und wir kennen alle Hadith, aber warum funktioniert das trotzdem nicht?
Ja, ja.
Weißt
du,
das ist die Frage, die man sich stellt.
Und hat es bei dir funktioniert, als du der Einzige warst?
Ja, sag mal, auf jeden Fall, also es ist ja wichtig, dass man sich einen Rahmen setzt, egal was man tut, ne? So, was ist der Rahmen für mich? So, was mache ich und was mache ich nicht? Und da der Rahmen ja für uns ja vorgegeben ist, müssen wir ja selber jetzt nicht mehr viel überlegen, normalerweise. So. Und da waren schon ein paar Nummern dabei, wo ich sagen muss, okay, wenn du in dem Moment, statt Nein, ja gesagt hättest, reden wir schon von 6-7-stelligen Beträgen, die du, also wo du jetzt sag mal, also das ist hart, also das ist wirklich, ich verstehe, also es ist keine Rechtfertigung, aber eine Erklärung, ich verstehe schon, wenn jemand in dem Moment schwach wird, weil es kann immer von, sag ich mal, von der Ferne jeder sagen, ja Bruder, wenn ich, ja Bruder, natürlich, wenn du, wenn ich Geld hätte, ich würde alle, die ganzen Welt geben, ich würde machen, ich würde tun, aber wenn du hast, das ist ein bisschen, und dann muss ich sagen, Alhamdulillah ist mir gelungen, ne? Also 10 Jahre. Und da waren schon ein paar Mal, wo du einfach, wenn du ja sagst, dann fädelst du den Deal ein. Es ist ja nicht nur dieser Moment, wo du ja sagst. Es ist ja 4-5 Jahre, du hast darauf hingearbeitet. Und jetzt bist du da und die haben dich so, sag ich mal, ne, eingekesselt in dieser Verhandlung. Und die machen so Druck auf dich, dass du jetzt das und das sagen sollst und dann klappt das, als Beispiel. Und wir sagen nochmal, das sind sogar nicht so ganz klar, wo du sagst, okay, das geht nicht, sondern es ist so, dass du dir das auch schon schön
reden kannst.
Genau, also so drehen kannst, dass du sagst, Bruder, ne, es war so, also es war wirklich, also Shaitan ist das schon gut.
Vielleicht kann ich da auch, was mir auch dazu einfällt, so als kleine frohe Botschaft, alles muss man sagen im Koran, هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Heute ist der Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaft vergolten wird.
Mögen wir von den Wahrhaftigen sein. Ne?
Weil im Endeffekt, wie er schon sagt, man kann durch Belügen, Betrügen, hier und dort eine Ecke abschneiden, bestimmt viel, viel mehr Geld machen, viel erfolgreicher werden, viel bekannter werden. Aber das, und wir haben diese Prinzipien und wir haben diese Gewissheit, dass man sagt, heute ist der Tag, an dem den Wahrhaftigen für ihre Wahrhaftigkeit sozusagen vergolten wird. Sie kriegen die Belohnung dafür. Und dass wir eben, weil wir auch noch inshallah darüber sprechen, was ist Erfolg, weil erstmal möchte ich darüber reden, wann hast du dich als erfolgreich gesehen, aus materieller Sicht, und danach vielleicht, wie heißt dein Verständnis von Erfolg nochmal gewandelt, das ist für mich auch noch spannend. Weil, wie du schon sagtest, wie viele von uns werden diese Entscheidung im Leben haben wie du? So, wenn ich jetzt ja sage, 1 Million plus zum Beispiel. Die wenigsten, weißt du? Und deswegen, dass man von diesen Leuten halt eben, von dieser Erfahrung eben profitieren kann, dass schauen kann, wie ist, so, wie ist das, wenn jemand diese Entscheidung hat, wie hilft einem der Islam dadurch, das halt für uns. Weil wir haben vielleicht nicht so große, schwere Entscheidungen.
Das, weißt du? Das Schwere war für mich nicht das Geld. Das will ich auch noch dazu sagen. Das
war der Druck von außen?
Nein, das Schwere war nicht das Geld. Das Schwere war das Ego. Weil, wenn du in dem Moment ja der Deal nicht zustande kommt und du hast 4 Jahre darauf hingearbeitet, hast du versagt. Also im Augen von allen anderen. Es war nicht das Geld. Also das Geld, Alhamdulillah, ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt schon vieles in meinem Leben gesehen. Also ich war viel in Dubai. Also mich mit so einfachen Sachen irgendwie zu blenden, so, das hat bei mir noch nie funktioniert und das konnte auch da nicht. Also ich habe, klar, Mensch, das Geld, super. Also ich würde jetzt nicht Nein sagen. Aber was mich mehr so gekratzt hat, war, dass du so versagt hast, obwohl du ja nicht versagt hast. Du warst der Einzige, der korrekt war. Aber nach draußen hin geben die jetzt ein anderes Bild ab. Und du musst ja, wenn das ja nicht geklappt hat, wer hat dann am Ende Unrecht? Nicht, also für
der
die,
Spieler, der Berater.
Ja, für die Leute hat ja der Unrecht, der am Ende leer ausgegangen ist aus dem Deal.
Ach so, okay.
Weißt du, was ich meine? Obwohl das ja richtig war. So. Ja. Das waren halt, da waren halt schon, kann ich ja gleich ein paar, wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt, ein paar verrückte Geschichten erzählen aus der Zeit. So ein paar lustige Sachen dabei. Das ist
sehr interessant. Also ich würde mich interessieren, so Fälle, wo man wirklich dann entscheiden muss zwischen meinen Werten und einem guten Business-Deal.
Ja, ja.
Und so wie ich das von dir jetzt raushöre, gab es Momente, wo du dich dann es geschafft hast, quasi den Rücken zu kehren zu dem Weltlichen und gesagt hast, nee, ich bleib meinen Werten treu.
Genau.
Alhamdulillah.
Genau. Einmal würde ich nochmal zu deiner Eier anknüpfen. Im Nachhinein, also rückwirkend, hat das mich auch hier erfolgreicher gemacht, wenn man es Erfolg nennen darf. Ja. Wir definieren gleich mal Erfolg. Aber es hat mich auch hier, das heißt, mit allen, mit denen ich diese Diskussion hatte, die an dem Tag praktisch in dem Moment gegen mich waren oder mich zu etwas verleiten wollen, sehe mich heute mit ganz anderen Augen. Mhm. Weil die wissen damals, das ist der Einzige, der am Tisch war, der zum Beispiel seinen Spieler nicht verkauft hat.
Mhm.
Weil ich hätte, es gab Situationen, dann heißt es zum Beispiel, okay, also ich mache euch mal ein praktisches Beispiel, ja, ne, damit man weiß, worum es geht. Aber da ist ein Spieler und das Gehaltsgefüge in diesem Verein ist ungefähr, sagen wir im Durchschnitt, 2 Millionen Euro. So. Und dann kannst du ja ungefähr, weißt du, das sind so Sachen, die musst du einfach wissen. Als erfolgreicher Spielerberater musst du wissen, okay, in dem Verein gibt das bezahlt, der wird das, da sind Bonuszahlungen, so. Damit du halt auch vernünftig verhandeln kannst. Sonst gehst du rein und denkst, du bist der größte Verhandler und am Ende fliegst du da raus, weil die merken, du hast halt keine Ahnung. So. Mhm. Und du kennst halt das Gehaltsgefüge und wir sagen mal, um es einfach zu rechnen, dieser Spieler ist von seiner Leistung ungefähr bei 1 Million einzusiedeln. So. Der Junge kommt aber aus der 3. Liga und hat gerade 15.000 Euro verdient. So, der ist ja mit erstmal allem glücklich, ne, was mehr ist. So, jetzt sagen die, pass auf, der soll für 25.000 Euro unterschreiben. Der kann aber verdienen, wir sagen mal 1,2 Minus einfach zu rechnen. Der könnte aber im Monat 100.000 verdienen. Das steht ihm normalerweise zu. Jetzt sagen die, okay, der soll für 50.000 oder für 25 oder 30.000 bezahlen. Das heißt, wir haben eine Differenz von 70, wenn er für 30 bezahlt, 70, 100, ne, wenn wir sagen 120, ja, der verdient 50, einfach 70.000 Euro, Differenz von 70.000 Euro.
Im Monat.
Im Monat. Mhm. Sind 700.000, sind 840.000. Ja. 840.000 mal 4, wer ist gut in Mathe?
3,2 irgendwas.
Genau. Irgendwie sowas. Das ist halt, dieser Betrag ist ja da, der steht ja normalerweise dem Jungen zu. Jetzt sagen die zu dir, pass auf, der soll für 50 unterschreiben. Wir reden jetzt hier von einem, ne, ein Budget, was übrig bleibt von 3,4 Millionen, sagen wir mal. Der soll da mal bitte unterschreiben. Und dann kannst du statt, dass du Provision von 100.000 pro Jahr kassierst, kassierst du halt 200.000.
Du als Berater.
Genau. Oder du machst direkt beim Signing, also wenn du unterschreibst, kannst du mal eine Rechnung stellen von 500.000 Euro. Mhm. So, sparen die ja immer noch 2,9 Millionen, wenn ja, sagen, ja, von 3,4. Ja. Verstehst du? So, das heißt, du musst halt in dem Moment den Spieler verkaufen. Das läuft auch immer hinter den Kulissen ab. Auch wenn die dann rauskommen und sagen, ey, ich habe so gemacht, ich habe so gemacht. Mhm. Weil der Spieler, der kommt aus der dritten Liga, seine Eltern sind vielleicht Migranten, die sagen, boah, wie der für den 50.000? Egal, Hauptsache, der spielt jetzt für VfB Stuttgart und das ist der nächste Schritt und die können das alle super verkaufen. So, und ich bin halt in den Momenten immer hart geblieben. Ich habe gesagt, nee, nee, pass auf, der verdient so und so viel, lass mal mein Geld, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, das machen wir am Ende. Jetzt geht es erstmal nur hier um diese Kondition. So, und wenn ich eine Sache gut kann, ist es verhandeln. Mhm. Also ich rede nicht von Feilschen, weil viele verwechseln das. Ich hasse Feilschen.
Okay.
Aber ich mag verhandeln. Psychologisch richtig verhandeln, das ist so mein Ding. Mhm. Und habe gesagt, okay, lass es so und so und so machen und dann kriegst du halt Druck. Wie sieht dieser Druck aus? Der Druck sieht folgendermaßen aus. Zum Beispiel wird gesagt, guck mal, der soll unterschreiben, ansonsten ist hier
zu Ende.
Genau, zu Ende für dich. Die können das aber nicht entscheiden, weil der Spieler entscheidet, wer ihn vertritt. Mhm. So, was können die jetzt machen?
Druck auf den Spieler.
Richtig.
Guck mal, wir würden dir so und so Vertrag geben oder dein Spielerberater?
Dein Berater wollte nicht, ne?
So. Nicht wollte nicht, dein Berater wollte zu viel Geld für sich.
Ah, noch lügen.
Ja, normal.
Okay, ich habe vergessen, wir sind in diesem Business.
Nee, ein anderes Business.
Sorry,
jetzt. Jetzt überleg mal. Weißt du? Mhm. Und was denkt jetzt der Spieler? Wir sagen, der ist Marokkaner oder Türke, der ist Muslim, ihr habt zusammen gegessen, ihr habt zusammen gebetet, ihr habt alles zusammen gemacht. Mhm. In diesem Moment, wo Herr Schmitz oder der Herr sowieso aus dem Fernsehen, der Deutsche, weißt du, der weiße Mann kommt und sagt, Abdullah, eine Frage. Hör mal, was ist das da für einen komischen Berater, den der vertritt dich da? Das ist aber... Ja, wie, ja, wir wollten ja diese 100.000 Euro im Monat bezahlen, aber der will viel, viel zu viel Geld für sich, das machen wir nicht. Jetzt geht er nach Hause, erzählt, dass sein Vater gerade von Schichtarbeit kommt. Was denken die alle? Ah, der Oma macht einen auf Bart, einen auf Muslim. Mhm. Jetzt guck mal, jetzt hat er einmal die Chance, will uns direkt lang machen. Gehen direkt dahin und unterschreiben ohne mich.
Fertig.
Und du bist raus.
Es passiert genau so, also jetzt mit anderen Zahlen und so weiter?
Das ist eine wahre Geschichte, ja. Und da musst du halt Mittel finden, trotzdem dein Ziel zu erreichen. Mhm. Obwohl alle gegen dich sind. Und auch die Leute, wo du denkst, die weißt, wenn der zu dir steht, wird es am Ende für alle gut. Der wird am Ende mehr Geld verdienen. Weißt du?
Mhm. So. Weil du ihn richtig vertrittst. Ne?
Genau, und ich auch für ihn gut verhandelt, das Bestmögliche raushole. Und das ist ja nur der Schritt für den nächsten Schritt wieder, ne, wo es dann noch weitergeht.
Ja, ja.
Das sind halt dann so, sag ich mal, einen von vielen Beispielen, wie es da läuft.
Und dann hast du in diesem ganzen Business irgendwann den Rücken gekehrt.
Das war vor kurzem, ja.
Auch vor kurzem? Wie lange läuft eigentlich 3Hs?
3Hs gibt es schon seit 10 Jahren.
Seit 10 Jahren.
Aber 3Hs Franchise gibt es jetzt seit eineinhalb, fast 17, 18 Monate.
Okay.
Was ist denn 3Hs? Vielleicht kennen die Leute das noch gar nicht.
Soll ich beschreiben?
Ja, kannst du auch.
Ja, 3Hs ist eine Burgerkette, eine erfolgreiche Burgerkette, wo wir Pioniere sind in Sachen Systemgastronomie für Halal-Burger.
Mhm.
Genau.
Also ich hab mal ein Interview von dir gesehen, kurzes Video, wo du gesagt hast, wir durften jahrelang nicht zu McDonald's und es gab keine Alternative und deswegen wollte ich das Gleiche für Muslime machen, irgendwie sowas.
Genau, das ist einer der Gedanken, also wir gehen einfach querbild, ne? Das glaube ich, sonst.
Das ist kein Problem.
das ist eine Unterhaltung, ist Schule.
Genau, weil wir so chronologisch gehen, dann muss ich auch immer gucken, wo bin ich jetzt dran, das ist für mich auch.
Weil ich will dir gleich auch noch eine Frage stellen, die mir auf dem Herzen liegt.
Ja, frag kein Problem. Also 3Hs ist ja entstanden aus folgendem Grund. Ich war zu der Zeit Spielerberater, war viel in Dubai und in Dubai ist alles halal, ne? Und dann isst man McDonald's, Steak, so und dann so weiter. Das war so 2008, 2009. Und so weiter, hier Landes ist halt so Schmacht.
Mhm.
So. Und dann hast du halt auch noch die Abteilung dabei, die sich das trotzdem irgendwie zurechtgelegt haben mit irgendwelchen Überlieferungen und hauen dann trotzdem beim Brasilianer rein oder rein.
Mhm.
Und ich habe immer so Veggie gegessen oder so, wenn irgendwie so Fisch, noch so einen halben Fisch da oder einfach so Brot mit Soße. Und ich habe ja zu der Zeit schon fast 10 Jahre Gastronomie gemacht.
Mhm.
Und ich habe auch bei meinen Gastronomieläden immer für mich Burger gemacht. Mhm. Das war immer so eine Leidenschaft von mir. Und wo ich dann entschlossen habe, Gastronomie, habe ich ja genau geschlossen, habe Gastronomie den Rücken zu kehren und Fußball zu machen. Also nur noch Fußball, das lief ja auch parallel. Mhm. Habe ich gesagt, okay, dann bin ich wiedergekommen, habe ich gesagt, okay, das kann nicht sein, warum macht das keiner? Mhm. Und das war, dann fingen schon so diese Gedanken an, ne? Und bei mir geht dann so schnell, ich fange dann an, so die ganze Wertschöpfungskette, Konzeption, so, okay, wie kann das aussehen? Und ich habe immer schon gesagt, okay, wenn ich das mache oder wenn ich sowieso was mache, dann muss es genau das Niveau haben, wie so diese anderen Handmade, so, ne, aus Amerika, so wirklich coole Burgerläden, nicht so dieses, so frittiert, Mc's-Style, so, weißt du, einfach, so, da habe ich gesagt, nee, das muss schon
besser sein auch.
Ja, auch zumindest dieses Niveau schon mal erreichen, ne, mit Bacon, ne, so karamellisierte Zwiebeln, so, das ist auch für uns, so.
Also würdest du sagen, 3Hs ist weniger wie McDonald's, sondern mehr wie vielleicht Roasters oder so? Also so
ich kenne Roasters nicht. Okay. Sorry. Das ist schon ein guter Laden.
Okay, das ist nicht. Auch der einzige Burgerladen, der fancy ist, den ich kenne, deswegen.
Ja, ja, also sagst ja das Wort schon. So einfach hip, wo die Leute cool, wo die sagen, ey, das sind, weißt du, coole Ideen dabei, so ein bisschen Art, ne? Wir haben so
also
coole,
schon ein bisschen
coole Bilder auch und so. Genau. Und dann, ja. Dann,
ich habe eine Frage, weil du sagst ja, warum machen das andere nicht? Was denkst du, warum das andere nicht machen?
Ne, zu der Zeit. Jetzt haben es ja viele gemacht.
Ja. Achso, jetzt gibt's?
Ja, ja.
Ja, auch sogar in Dortmund.
Gibt's. Nein, jetzt ist es voll.
Ja?
Ja, ja.
Ich mache jetzt keine Werbung, aber.
Nein, jetzt ist voll. Also, es ist auch eine Sache, die wir damals damit ja auch ins Rollen bringen wollten. Ne?
Okay.
Weil, also ich komme jetzt mal nochmal zurück.
Ja.
Mich hat dann ein angerufen, der vorher bei mir in so einem Laden gearbeitet hat und hat gesagt, ey, Abi, der war Türke, der war zwar älter als ich, aber der war so sehr respektvoll. Mhm. Ich werde jetzt reich. Das muss ich sagen, das ist so auch so ein Bauertürke gewesen. Also nicht, wenn ich immer sage Bauer, ich meine das nicht negativ. Ne?
Ja, ja.
Ich bin Bauer, ich finde Bauer sein, wenn das einer macht, finde ich sehr, sehr respektvoll. Also auch von den Arten und Werten, was die vertreten. Also soll jetzt keiner, weil viele
hart arbeiten und so.
Hart
ne?
arbeiten und Wort
Wohnständig.
Und Prinzip, genau. Lieber stirbt
so
der, bevor der sein Wort, weißt du, lieber kannst du den, ne, bevor der auch eine Sache wegnimmt oder so. Und der ernährt sich mit seinen eigenen Händen, ne? Was der Prophet gesagt hat, wer ist der Beste von euch? Der, das, was er anpflanzt mit seinen eigenen Händen, also der sich praktisch mit seinen eigenen Händen,
okay,
mit dem, was er mit seinen Händen leistet, sich damit versorgt.
Okay,
so. Sallallahu alaihi wasallam. Okay. Auf jeden Fall, habe ich gesagt, oh, tamam, okay, ich komme, kannst du dir das angucken? Da bin ich halt in den Laden und wir haben mal die Zahlen durchgesprochen und habe gesagt, Abi, wenn das so läuft, bist du in 3 Monaten pleite. Und der war Millionär, bevor wir das Gespräch angefangen haben. Also von seiner Kalkulation.
Mhm. Okay.
Und ich habe halt sehr viel Erfahrung und ja, so ist es auch gekommen. 3 Monate später war ich wieder aus Dubai hier und hatte mich wieder angerufen. Ja, hast du Zeit, bin ich da hingefahren, hat gesagt, ja, läuft nicht so gut, so und so. Mhm. Und hat aber 5 Jahre den Gewerbemietvertrag am Hals. Das heißt, Gewerbemietvertrag ist nicht wie privat. Das heißt, wenn du rausgehst, musst du halt die ganzen 5 Jahre bezahlen. Genau, außer du findest da mit denen eine Einigung oder findest einen Nachmieter oder. Und ich saß da und gegenüber ist McDonald's. Und habe so überlegt, habe gesagt, guck mal, okay, du hast jetzt die ganze Zeit die Idee mit diesem Burgerladen gehabt. Der Junge kommt aus dem Vertrag nicht raus, der Arme. So, was machst du jetzt? Hin und her überlegt. Ich habe gesagt, guck mal, kannst du so viel Khair machen auf ein Dings? Und ich habe von der Kapazität her ging das eigentlich zu dem Zeit gar nicht, weil ich schon derzeit gute Bundesligaspieler hatte, die viel Zeit benötigen.
Natürlich.
Ne? Und dann habe ich gesagt, egal, Bismillah. Habe gesagt, okay, machen wir. Dann habe ich den Laden übernommen und dann haben wir ein Jahr an dem Konzept gearbeitet und nach einem Jahr haben wir aufgemacht. Und jetzt mache ich schnell den Übergang zu, dass es jetzt viele gibt. Zu der Zeit war es sehr kurios. Ihr seid ein bisschen jünger, ne?
28
bin ich.
Ah, mashallah. Doch nicht so jung. Aber zu meiner Zeit war es halt so, es gab in Köln, gibt es viele Geschäftsleute, die mashallah auch sehr praktizierend sind. Und es war immer so Geheimtipp. Bruder, geh da und da in diesen Restaurant, geh zu dem und dem Koch, der soll vom Kühlschrank links, rechts, unten, letzter Fach rausziehen, diese Fleisch ist halal. So, weißt du, so Tipps.
Ja.
Und das haben wir dann auch gemacht. Ne? Und dann habe ich den Besitzern immer gesagt, ey, schreib doch drauf. Oder nein. Und darfst auch nicht zu sehr Islam. Und der Besitzer war selber Muslim.
Also, weil die anderen dann nicht wollen, ne?
Genau, weil der dann Panik bekommt. Ne? So hat das immer so geheim. Ja, aber sag das nicht so vielen. Ja, lass das. Ne? Dann haben die es auch abgeschafft. Ne, gibt's nicht mehr.
Ja.
So. Und da habe ich gesagt, ey, das kann doch nicht sein. Und dann bin ich hingegangen. Und als wir dann bei der Namensfindung waren, viele kreative Köpfe aus meiner Zeit, auch aus der Mediengestalter-Ausbildung, auch die Jungs von Twin Spirit, die damals stark mitgeholfen haben, haben gesagt, ey, weißt du was, 500 Namen, worauf kommt es an? Hab gesagt, okay, worauf kommt es bei uns an? Ich habe gesagt, erstens bei uns Halal. Halal ist nicht nur übersetzt erlaubt oder ne, für erlaubt erklärt, sondern wenn wir jetzt aufs Tier gehen, ne? Wie wächst das Tier auf, ne? Was kriegt das zu essen? Wie wird das behandelt? Bis zur Schlachtung geht, dann geht es auch weiter, ne? Wie arbeiten die ganzen, also Halal ist so ein Riesenbegriff für uns, ne?
Also nicht nur bare Minimum, so.
Nein, danach orientieren wir uns. Wir versuchen wirklich in jedem Bereich dieses wertvolle und gute bei uns reinzubringen. Dann haben sie gesagt, okay, zweite, Handmade, wir machen alles mit den Händen. Und drittens haben sie gesagt, okay, wir bringen Essen, Burger nach Hause, weil zu der Zeit hat sich das keiner getraut. Auch nicht McDonald's, kein Großer hat Burger nach Hause geliefert. Mhm. Und dann Home Delivery. Haben sie gesagt, okay, 3 Hs, wir nennen es 3 Hs. So, also ist jetzt keine riesen, keine Ahnung, irgendein Ding.
Ich weiß auch nicht, wo es steht, muss ich ganz ehrlich. Ich habe es einfach so hingenommen.
Eigentlich. Handmade, Home Delivery. Und ich habe gesagt, Halal muss als erstes stehen. Und dann stand auch bei uns immer oben, ganz groß. Und viele haben gesagt, ey Bruder, ich habe gesagt, nee, das bleibt da stehen, kein Problem. Also, da muss man wissen, dass zu dieser Zeitpunkt eine medienmäßig eine Zeit war, wo 2012, 2013.
Mit ISIS und so, ne?
Ja, das ist ja die Zeit. Ich wollte es gerade ein bisschen umschreiben. Also,
weil ich kann mich sehr gut erinnern, das war genau da. Das war genau die Zeit mit Abitur, weil die Zeit hat mich auch ein bisschen. Das war doch die Zeit, wo ich angefangen zu praktizieren, da kam das, viel Verwirrung.
Aber jetzt weißt du, warum ich das umschreiben will, wenn ich jetzt weiter erzähle. Aber ist egal, kann man auch drin lassen. Auf jeden Fall, wie ist erstmal unser CI, unser Corporate Design, ne? Und, also Corporate Identity und dann das CI ist dann schwarz-weiß. Haben wir unsere Farben? Also. Oh. Alle Mitarbeiter lange schwarze Schürzen, weißes Logo, Stirnband, weißes Logo, alle Bart.
Warum?
Da so Messer. Ich fand's cool. Aber es war natürlich nicht.
Zur falschen Zeit. Timing war nicht so optimal. Vielleicht aber doch.
Aber
so, man kommt in die Medien.
Deswegen hätte ich diese Gruppe nur umschrieben. Aber ist egal. Kind ist im Brunnen gefallen. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und das ist, aber das war wichtig. Und wir haben, was wir damit geschafft haben, ist auf jeden Fall, dass viele dann auch umgeswitcht haben. Und dann auch auf ihren Karten geschrieben, Halal. Plötzlich haben die Videos gemacht. Jetzt, wenn du jeden Burgerladen, wenn du Videos siehst, das erste, ja, bei uns ist 100% Halal. Mhm. Das war vor 10 Jahren nicht denkbar.
Ich kann mich daran erinnern.
Das konntest du dir niemals vorstellen. Wenn du oder du gehst halt in der Türkenstraße und dann, wenn du Döner isst, meistens sind es ja auch die Besitzer Kurden. Viele von denen haben auch eigentlich nicht viel mit Halal zu tun. Muss man ja auch, ist ja auch so. Der sagt dir, hier ist Zertifikat irgendwo aus Malaysia, Indonesien. Mhm. Und das hat uns eigentlich immer alles gereicht. So. Aber wirklich, dass jemand da steht und sagt, ey, hier, wir machen das selber, wir haben die ganze Wertschöpfungskette unter Kontrolle, das gab es zu der Zeit nicht. Und wenn es das gab, haben die es immer versteckt. Das hat mich gestört. Ich sage, wieso? Weil ich habe ja damals da irgendwo meine bewusste Entscheidung getroffen.
Natürlich.
Ne? Und ich sage, Ar-Razak, ne? Ich weiß, wer mein Versorger ist. Rest ist, was nicht heißt, dass man jetzt naiv sein soll oder sich dumm anstellen soll. Ne? Also man sollte auch jetzt nicht der Sache schaden. Aber das ist eine klare Sache, das gibt es ja auch nichts, wo man was verstecken sollte.
Ja. So diese Identität als Muslim. Weil ich glaube auch, guck mal, was ich auch, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, die Leute, die irgendwann diese Identität wirklich embracen, also wirklich annehmen und sagen, ich bin jetzt bewusst Muslim, die merken auch, was für ein gewaltiger Schatz denen zuteil wurde und generell, du möchtest dann auch andere Leute, dass du schämst dich nicht dafür, du bist sogar stolz dafür.
Klar.
Und deswegen möchtest du, wenn du natürlich auch dafür stolz bist und du siehst, du hast sehr, sehr viele Vorteile auch im Leben, du möchtest es mit anderen Leuten teilen, das ist nur natürlich halt. Aber wenn man so ist, so, ich weiß nicht, warum ich Muslim bin, dann so, Assalamu alaikum. Also wenn jemand Assalamu alaikum sagt auf Straße, ja, alaikum salam, du machst extra so leise und so. Diese Phasen hatten wir auch so, okay, nicht so laut, die Leute.
Das sind Identitätsprobleme, ne? Ich fange ganz woanders an.
Ist aber sehr inspirierend, wenn eine Person nach vorne kommt und sich traut, du siehst so, ey, guck mal, der sagt das auch ganz laut, dann sage ich das auch ganz laut. Ja. Ne? Also ich kann das,
bei mir Sachen war, hat das ja gestern gesagt, es war nie eine große Gruppe, die Gesellschaft geändert hat, sondern immer eine kleine Elite.
Ja, wie Sahaba genauso.
Zum Beispiel.
Wahrscheinlich war es dann mit den Bürgerläden auch so, die haben gesehen, guck mal, wenn der sich traut, das einfach auf seinem Marketing.
Und es kommt drauf an.
Nein, aber nicht am Anfang, also die haben sich erst getraut, wo sie gesehen haben, das ist erfolgreich.
Ja, das war ich ja.
Ne? Also siehst, Schlangen bis McDonald's und voll und plötzlich, bei uns war ja verrückt, also bei uns waren ja alles, was Rang und Name war, da
nicht. Wir sehen ja gleich.
Weil die, damals, jetzt ist es ein bisschen einfacher, ne, weil schon das Branding da ist. Aber damals ist, du bist irgendwo gegen McDonald's, ein kleiner Laden mit 12 Sitzplätze und plötzlich stehen da deutsche Nationalspieler, irgendwelche sehr bekannte Rapper. Also alles ist dann plötzlich da und plötzlich ist nur noch das Thema die ganze Zeit. So Busse fahren vor, also wirklich Busse mit Ausflügen von Moscheen. Und dann hast du da plötzlich 200 Leute stehen. Ja, also solche Geschichten haben wir dann zu der Zeit. Und dann haben die Leute erst gesagt, oh, das ist doch vereinbar.
Weil ich möchte auch auf dem Punkt
Sehr gerne. Sorry. Die haben das aber nicht gemacht, also da im Nachhinein immer noch nicht überzeugt wegen Halal. Die haben das gemacht, weil Halal plötzlich cool war. Und weil Halal ein bisschen für Erfolg garantiert hat. Der wird auch was anderes verkaufen. Also wenn du einem Geschäftsmann, wenn ich jetzt sitze, zum Beispiel, ich bin jetzt viel in der Fleischindustrie unterwegs, ne? Auch viel mit Metro am Sprechen oder viel mit Rewe Zentral am Sprechen oder mit so diesen ganzen Leuten. Die sind schon am Denken. Mhm. Aber was haben die, eine Frage, was haben die mit Halal zu tun?
Gar nichts.
Aber was sehen die?
Die haben mittlerweile angefangen, ne?
Aber was sehen die?
Geld.
Ja, wo ist jetzt der Unterschied? Ja, wo ist der Unterschied zwischen Ahmed, der das auch nur macht, weil es cool ist oder weil es ihm Erfolg bringt, und zwischen Stefan, der das auch? Das ist kein Unterschied. Für uns ist gut, aber.
Ich denke, das hat trotzdem viel Effekt, was Pionierarbeit angeht, weil die Anzahl der Muslime hat sich ja kaum verändert. Aber man hat vielleicht gemerkt, dass die Angst auf einen Shitstorm nicht so berechtigt war. Man hat ja diese Furcht, dass quasi, wie in Australien, also ich habe das bekommen in Australien zum Beispiel, so, es gibt Bewegung Anti-Halal. Australien exportiert sehr viel nach Indonesien und, das weißt du bestimmt, und dort, da die Industrie halt so ist, verkaufen die auch in Australien Halal-Fleisch. Und es gibt wirklich Bewegungen, rechte Bewegungen in Australien, die sich aktiv Aktivismus betreiben, Anti-Halal, wir wollen kein Halal-Fleisch. Die recherchieren nach, ob da, wo das Fleisch herkommt, ob die auch Halal machen, um die zu boykottieren. So ein Mindset haben die. Und das ist so ein bisschen, das ist das eine Extrem. Wahrscheinlich in Deutschland auch so, wer dachte sich, so was passiert jetzt, wenn wir einen Ramadan-Kalender, irgendwas mit Islamisches bei uns in die Theke packen, was sagen dann unsere Gäste? Und dann sehen die, okay, die Leute, es wurde normalisiert, es wurde normaler, dann trauen sie sich auch zu gucken, ob ich damit was verdienen kann. Weil vorher die Anzahl der Käufer, vorher gab es auch 5 Millionen Türken. Heute gibt's vielleicht ein bisschen mehr, auch mit den weiteren Einwanderern, aber der Umsatz wäre wahrscheinlich vom Umsatz her immer noch die gleiche Chance gewesen, oder nicht?
Definitiv.
Aber man macht es cool, man traut sich, man nimmt den Shitstorm auf, aber egal, ob es einen Shitstorm gibt, du normalisierst das. Mhm. Dann hat man es schon mal gemacht, man hat es schon gewagt. Mhm. Also ich denke, das hat bestimmt trotzdem einen Effekt.
Mhm. Ja, 100%. Da stimme ich zu. Worüber ich auch noch reden möchte, inshallah schaffen wir das noch in der Zeit, und zwar vielleicht auch der Unterschied, oder manchmal passiert das ja auch, dass Muslime etwas kommerzialisieren, was auf, zum Beispiel, ich verkaufe etwas an Muslime. Und das ist meine Absicht. So, ich tue einen auf, oder nicht, ich tue einen auf, aber ich tue so, als würde mir muslimische, islamische Werte sehr wichtig sein, nur damit ich der islamischen Community gefallen kann, damit ich den verkaufen kann und so. Weil es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was du sagst. Und was du davon hältst zum Beispiel. Weil wir kommen jetzt auch Ramadan rein. Der andere hat vielleicht da was vor für Ramadan.
Und also ich meine, im Endeffekt, es ist gut. Also ich sehe da jetzt nichts Schlechtes dran, ne? Also ich, das war eben auch nicht negativ gemeint, was ich versucht habe zu erklären. Ich meine nur, das ist nicht durch die Überzeugung, sondern es ist einfach, man macht es jetzt einfach, weil es, wie er gesagt hat, einfach normal geworden ist, ne? Mhm. Aber dass etwas normal wird, müssen dann andere Leute vorgehen und die, ich sage immer auf gut Deutsch, Prügel kassieren.
Ja, ja.
Ne? Nur da ist ein bisschen Wachstum, weißt du, wo Schmerzen gibt, da kannst du auch was holen. Aber wenn wir immer alle bleiben, viele Sachen haben sich normalisiert. Homosexualität zum Beispiel, ne, war noch, ich weiß nicht, 1972, wurde es in Deutschland noch straflich verfolgt, also ist jetzt normal geworden. Warum? Weil einfach eine gewisse Leute gesagt haben, nee, wir machen es einfach. Und dann auf der Straße, egal wo, wurde es dann praktiziert und irgendwann ist es normal. Ja. So, und wir als Muslime, wenn wir nicht anfangen, die Sachen für normal zu sehen und bereit auch zu sehen, wie du sagst, Shitstorm abzubekommen oder dass ein Geschäft mal nicht funktioniert oder dass wir selber als Person, ne, vielleicht für Türen für uns zugehen, so, dann wird das auch, dann werden unsere Kinder immer dasselbe vorfinden. Aber wenn jetzt plötzlich normal ist, dass du, wenn dein Gebet kommt, auf die Straße deinen Teppich machst und betest und die Nachbarn kennen das einfach, weil die Ersten schon die Prügel kassiert haben, dann ist es auch einfach für unsere Kinder später. Mhm. Das heißt, man muss einfach damit anfangen und nicht ja, wo und wie und dann so einen kleinen Karton und irgendwo verstecken unter den Treppen und so. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass du mitten in der Fußgängerzone, ne, so, aber einfach machen, wo ist denn das? Also,
stolz dann auf seine Identität irgendwo.
Genau, und das ist
nicht
halt
böse,
das.
Du machst ja auch
aber
nicht
böse. Aber was ist die Identität? Das ist ein Thema, ich glaube, da kannst du alleine zwei Podcasts mitfüllen. Ne? Was ist die Identität? Warum haben wir so eine Identitätskrise? Ne? Warum hat der Muslim so an Glaubwürdigkeit verloren?
Da kommen das ist auch ein sehr wichtiger Punkt.
Zu dem Punkt, warum ich diese Vorträge mache. Aber ich glaube, dazu kommen wir gleich.
Könntest du gerne kommen?
Gerne.
Könntest du gerne kommen? Weil ich habe ja gerade ein bisschen gegen Türkei geschossen. Ich liebe die Türkei. Ich bin selber Türke. Und
damit in die Community nicht
exmatrikuliert. Dadurch, dass ich da rauskomme, kenne ich nur das und deswegen kritisiere ich das. Aber mittlerweile sehe ich so aus, als würde ich nur ständig irgendwas gegen die Türkei haben und immer gegen die Türken schießen. Also das ist Disclaimer. Ich rede nur darüber, weil ich selber da rauskomme. Mhm. Und mein Vater ist selbstständig, seitdem ich auf der Welt bin. Und wir kennen das mit dem Business. er ist jemand, der versucht, so deutsch wie möglich zu arbeiten, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Ne? Traurig, dass man das als deutsch bezeichnen muss und nicht muslimisch. Und unsere Erfahrung ist es, ich sag das jetzt ganz salopp, wenn wir sehen, wenn wir die Wahl haben zwischen einem Deal mit einem Muslim heutzutage in Deutschland und einem vielleicht einem deutschen Handwerksbetrieb, man wählt den deutschen Handwerksbetrieb. Weil die Erfahrung, wie zu oft geblutet haben und gemerkt haben, dass viele unserer Brüder nicht nach muslimischen Werten handeln, wenn es ums Geschäft geht. Und wir haben diesen Kulturschock in der Türkei erlebt. Jetzt mein Vater versucht, so seinen Schritt in die Türkei zu machen. Wenn man da versucht, Deals zu machen, es ist erschreckend, diese ganzen, das sind alles Muslime. Leute, die beten, sagen Alhamdulillah, aber irgendwie, wenn es ums Geschäft geht, haben die ein ganz anderes Verständnis, was plötzlich Hack ist. Also da auf einmal hört Hack auf, Kul Hack, sagt man, ich weiß nicht, wie das auf Arabisch ist. Das Hack auf den Bruder. Schon. Das irgendwie, die ticken ganz anders. Plötzlich sehen die da nicht irgendwie einen Betrug da drin. Man macht das im Geschäft halt so. So denken viele. Und das ist halt traurig. Und das darüber muss gesprochen werden, dass wir aber als Muslime, das ist eigentlich ja komplett gegen unsere muslimischen Werte ist. Es gibt einen, ich hab den Namen vergessen, einen türkischen, der war auch Präsident in der Türkei, ich glaube, es war Erbakan, der das gesagt hat, der war in Deutschland, kam dann in die Türkei zurück, hat gesagt, die machen ihr Geschäft, so wie wir unsere Religion machen und machen ihre Religion, so wie wir unser Geschäft machen.
Also gut.
Und das fasst das eigentlich ziemlich gut zusammen. Aber wir müssten eigentlich unser Geschäft genauso machen, wie unsere Religion auch sehen und unsere Religion machen. Und da habe ich dann gesehen, dass du auch versuchst, diese Message nach vorne zu bringen. Vielleicht kannst du da ein paar Worte zu verlieren. Ein paar Brüder, die auch Geschäfte machen, dafür zu sensibilisieren, was es heißt, als Muslim im Geschäftsbereich tätig zu sein. Vielleicht auch mit deutschen Geschäften zu machen und ein Exempel zu statuieren.
Ja, also wo fing das an? Es fing ja an, wo wir eben waren mit dieser bewussten Entscheidung. Und ich war ja mittendrin. Ne? Ich war Spielerberater, ich habe Restaurants gehabt, ich habe dann das 3HS gemacht. Also ich war mittendrin. Also ich musste jetzt diese Werte, ich bin ja jetzt voll also durstig nach Wissen. Ne? Also das kennt ja jeder. Jetzt gehst du tief und liest und da und dies. Hast vorher diese ganzen normalen, sag ich mal, Bücher gelesen und plötzlich siehst du, ne, und eine Aussage vom Propheten und das ist, füllt so 600 Seiten, kann das füllen. Und bist so fasziniert davon. Ne? Und du bist jetzt halt immer in diesen zwei Welten. Ne? Und was ich eigentlich tue oder was ich dann zu der Zeit immer versucht habe, weil wenn ich dann, sag ich mal, raus aus meiner Welt, aber wenn ich dann in die alte Umgebung oder in Moscheen bin oder so und habe dann halt immer die, sag ich mal, ein paar Leute da gesehen und habe immer gesagt, oh, das ist nicht gesund. Also ich habe immer so festgestellt, das ist eine Art, die ist nicht gesund. Also das ist, man muss es halt auch, sag ich mal, im Leben praktizieren können. Ne?
Von der Theorie in die Praxis irgendwann.
Genau, es muss anwendbar sein. Der Islam ist ja nicht dafür gekommen. Ne? Der ist ja fürs Leben gekommen.
Ja.
Ne? Weil ohne Dunya gibt es keine Achera. Ne? Und auch immer, und mich hat auch immer früher schon genervt, obwohl ich gar kein Wissen zu der Zeit hatte. Ne? Ich habe heute noch kein Wissen, aber zu der Zeit habe ich immer gesagt, warum trennt die das immer?
Ja.
Ne? Du hast nur Dunya im Herzen, du hast nur das, wenn du ein schönes Auto vorgefahren bekommst.
Ja.
Oder. Das hat mich immer gestört. Und ich habe gesagt, das kann ja nicht sein. Und dann recherchierst du halt mehr, ne? Und liest plötzlich über Sahaba, die Milliardäre waren und da und hier und das. Und funktioniert auch plötzlich alles.
Ja.
Und da bin ich dann reingegangen und habe dann viel, viel Kritik geerntet, wenn ich dann in Moscheen sowas gesagt habe. Ich hatte kein Social Media, sondern nur unter uns. Und habe immer gemerkt, so Gegenwehr. Also die haben mich immer so wie so ein Fremdkörper. Mhm. Auch nie willkommen so. Außer es geht um Spenden. Ne? Da war ich der Beste. Da war ich bei denen der Beste. Aber wenn es dann plötzlich geht, ja, okay, schön und gut, halal haram, habe ich jetzt verstanden. Ne? Aber was ist denn jetzt mit, ne? Hier läuft vieles schief. Warum fangen wir nicht an mit uns erstmal Persönlichkeitsentwicklung und machen und tun? Da war immer so, nee, nein, das ist so, du hast nur Dunja im Herzen und so weiter.
Darf ich da vielleicht eingrätschen, weil ich habe zwei Verse auch mitgebracht.
Ja.
Und zwar, alles, was man sagt, das Wort Fajr, فَأَمَّ الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, wenn ihn sein Herr testet, فَأَكْرَمَهُ, indem er ihn ehrt, وَنَعَمَهُ, und ihm Gnaden gibt, dann sagt er, فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن, mein Herr hat mich geehrt.
Aber der Vers danach ist noch
wichtiger. Genau, und danach sagt er, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, und wenn er getestet wird, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, und sein Rizq wurde für ihn eng gemacht, so wie Qadr haben wir ja gestern gesprochen, wurde eng gemacht, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَنَن, dann sagt er, mein Herr hat mich gedemütigt.
Genau.
Und dann sagt der Keller und dann geht es weiter. Ja. Das Schöne ist, bei beiden Sachen, wenn du viel Risk hast, wenn du wenig Risk hast, bei beides ist ein Test. Es geht nur darauf, und das wirst du inshallah vielleicht ausführen können, es kommt immer nur darauf an, wie du mit diesem Test umgehst. Es ist weder du bist weder mehr geliebt bei Allah, wenn du mehr hast, als auch weniger geliebt bei Allah, wenn du wenig hast. Weil beides ist ein Test und es wird geschaut, wie du damit umgehst.
Hm. Ja, ich habe auch sowieso ein bisschen Problem mit dieses Testen, immer so, dass wir getestet werden. Mhm. Aber das wird jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Okay. Da müssen wir so ganz tief. Ihr merkt schon, bei mir ist so ein bisschen anders. Also, weil ich finde, weil es kann, also es ist ja immer nur, ich weiß, also was man mit Test meint, ist auch richtig beschrieben. Also als Muslim, ich habe einen Vortrag gehalten, ein Muslim ist erfolgreich, sonst stimmt was nicht. Und viele haben gesagt, ja, kannst du das überhaupt sagen? Dass, ja, dann sage ich, ja, aber was ich damit halt sagen will, ist halt, dass wir als Muslime, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass wir ja überall das Gute sehen. Kriegen wir was Gutes, Alhamdulillah. Mhm. Kriegen wir was Schlechtes, durch unsere Geduld haben wir wieder gewonnen. Also wir können ja eigentlich immer nur gewinnen. Mhm. Deswegen auch jetzt, wenn der Test kommt, ist ja eigentlich wieder die Chance zu gewinnen. Aber richtig. Test ist immer so negativ, weißt du? Ja, boah, jetzt werde ich getestet, jetzt muss ich so... so.
Kommt von, ob du bestehst oder nicht.
Ja, aber das ist... Aber
da die, haben wir eine Folge zu gemacht.
Genau, aber die Chance ist ja da drin wieder, jetzt gibt es was zu gewinnen, weißt du?
100%.
Genau, und darum geht es mir halt, ne?
Richtig.
So,
das ist eine Chance, sich zu beweisen.
Genau, genau. Ne? Weil als Muslim normalerweise als Muslim...
Richtig, mit diesem Verständnis, das du jetzt gerade sagst.
Genau, müsstest du morgens aufstehen und fragen... Wer ärgert mich heute, damit ich zeigen kann, was für eine richtig. Persönlichkeit ich bin?
100%, weil weißt ansonsten, du? Wie willst du deine Persönlichkeit zeigen?
Genau.
Sagen wir, du bist der Geduldigste, aber du wirst nie getestet.
Genau, und das sage ich auch immer, auch in den Vorträgen, ne? Da können alle sagen, ich bin vertrauenswürdig, wenn ich in der Moschee auf ein richtig. Kilo Sand aufpasse, richtig. Kann ich das nicht beweisen, aber wenn ich in die Wirtschaft draufkomme und jemand gibt mir 1 Million Euro, dann kannst dann du zeigen, getestet. Oder ob du ja oder nein sagst, aber nein ist gelogen, dann kannst du zeigen, ob du diese Eigenschaft hast. Und das ist das, was ich eigentlich immer versucht habe damals, dass die Leute rauskommen, sag mal jetzt platt gesagt, aufs Spielfeld und da beweisen, was sie drauf haben. Mhm. Weil so, wenn wir sitzen unter Brüdern, weißt du, Bietel Malika, ja, auch so in der Moschee, so, weißt du, Atmosphäre, Tee ist da, jeder kann große, wow, Sahaba-Geschichten, wow, so. Mhm. Aber soweit du einen Schritt nach draußen machst, geht er an die Decke. Boah, es kann nicht sein, seit 20 Jahren bist du immer wütend. Weißt du? Arbeite mal daran. Oder du bist immer geizig. Weißt du, wenn man dich fragt, nach 5 Euro ist Feierabend. Mhm. Dein Handy ist aus. Funktioniert nicht. Das ist kein, weißt du, das sind so Eigenschaften. Nimm dir doch mal von Ramadan zu Ramadan eine Eigenschaft vor und krieg die doch mal weg. Entweder eine gute dazu oder eine schlechte weg. Mhm. Stärken, stärken, schwächen, schwächen. Weißt du? Mhm. So, aber, und das ist so ein Kern, den, wo ich dann gemerkt habe, okay, hier habe ich so, das ist jetzt vor ein paar Jahren, ne? Stößt sich auf viel Kritik, ne? Mhm. Keiner versteht mich so richtig, ne? Weil es halt auch, weil man Ayyibada auch darauf reduziert hat mit Salah und mit Kir und mit Al-Kar und mit Beten.
Wobei, das wundert mich. Also mein Take zu Vermögen sein, ich habe auch ein, zwei Hadithe dazu auch rausgepackt. Und zwar der Prozess, der sagt, man ist auf 2 Dinge neidisch. Einmal auf Vermögen mit der Klausel, das erwähnt er auch, welches dann für Gutes gespendet wird. Ja, nur weil er Geld ist, bist du nicht neidisch. Sondern er kann natürlich viel Khair machen. Ja, ne? Der kann viele Projekte finanzieren. Weil als du nämlich meintest, woran liegt es oder warum hat das keiner gemacht? Ich dachte, du wirst jetzt sagen, ja, man hat die Mittel nicht. Weil wir haben einige Brüder zum Beispiel, die ich auch persönlich kenne. Die
Mittel ist da.
Ich hätte gedacht, weil ich hätte auch einige Brüder, die, von denen ich weiß, okay, die Mittel sind ein bisschen eng und deswegen, er muss seinen Job machen, er kann nicht, weißt du, 50-50. Und deswegen das Erste, worauf man neidisch sein darf sozusagen, ist, wenn jemand wirklich Geld hat und aber das dann auch für Gutes ausgibt. Also es ist lobenswert sozusagen. Also es ist ein Fadl von einer Gunst von Allah, die einem dann zuteil wurde, wenn man die natürlich vernünftig ausgibt.
Ja, das ist auch
ausgibt.
Deine Verpflichtung, als Muslim erfolgreich zu sein. Erfolg können wir gleich definieren, ja, aber du hast deine Pflicht, produktiv und erfolgreich zu sein. Ja. Mit den Mitteln, die dir zur Verfügung gestellt wurden. Du musst, das ist nicht deins, dass du darüber bestimmen kannst. Das ist eine Amanat, aber das ist nicht deins. Mhm. Weißt du, auch ob jetzt Gesundheit, ob jetzt Stärke, egal was, ob Geld. Guck mal, weil du gerade gesagt hast, guck mal, unsere Väter sind als Gastarbeiter gekommen.
Ja, ja.
Genau, sind als Gastarbeiter gekommen. Ja, mein Vater ist aus den Bergen gekommen, hat noch nie eine asphaltierte Straße gesehen. Mhm. Analphabet. Ist gekommen, hat sein Bestes gemacht, die haben Moscheen gebaut. Ohne Deutsch, ohne das, ohne Gesetz zu verstehen. Grundbucheintrag, gar keine Ahnung, Notar. Ja, warte, haben die geschafft. Ja, okay? Die kannten niemanden. Was sagen wir, Yom Qiyama?
Mhm.
Netzwerk ist da, Intelligenz ist da, Akademiker sind Sprache. Da, Rechtsanwälte, Sprache, Geld ohne Ende. Was haben wir gemacht? Haben wir irgendeine Lösung gebracht für die Oma bis heute in der deutschen Gesellschaft? Eine einzige Lösung? Mhm. Haben wir irgendwas gebracht? Außer Moscheen gebaut?
Inshallah.
Das muss sich jeder fragen halt. Ne?
Ja, ich frag mal. Haben wir was gemacht? Gibt
auf Makro-Level?
Ja.
Schwierig.
Keine Ahnung. Kitas für Muslime? Gibt richtig, es Schwimmbäder? Schwierig. Gibt es Sportvereine? Gibt es...
Vereinzelt.
Nur vereinzelt und klein, ne?
Und jeder für sich unterwegs.
Jeder für sich unterwegs.
Und ja, wenn aber ein bisschen geärgert wird, was macht er? Ah, mir hilft ja keiner, macht Tür zu.
Ah, oder macht
ich gehe wieder arbeiten.
Mhm.
Die sind alle schlecht. So. Und, aber wir werden alle gefragt.
Mhm.
Weil wir haben viele Mittel zur Verfügung. Und ich habe damals schon gesagt, okay, wenn ich mit, jetzt ist keine große Sache, ne? Jetzt zum Beispiel Halal-Burger machen. Aber wir haben damit eine Sache versucht zu lösen.
Mhm.
Dass die Leute einfach in Ruhe Halal essen können. Ne? So, und Arbeitsplätze. Damals war ja auch die Idee, wie gesagt, ich komme aus so einem Viertel, was nicht so besonders ist. Da gab es ein paar auch Verwandte von früher oder Freunde, denen es da nicht so gut ging. Ne? Also okay, dann können die auch arbeiten. Ne? Und dann können wir die versuchen, nach und nach wieder Persönlichkeit zu geben, Struktur zu geben und dann die wieder auch hinführen zum Gebet. Weil einfach nur mal sagen, Bruder, du musst beten, dann geht es dir gut. Das ist, ich sage immer, das ist ein bisschen gefährlich, diese Äußerung. Ich muss jetzt auch erklären, warum. Ne? Ich wollte Leute sagen, der sagt den Leuten nicht beten. Nein, weil du musst überlegen, wenn du Gebet schmeißt und das fruchtet nicht, was denkt der denn gegenüber?
Ist keine Lösung, bringt genau, nichts.
Bringt nichts, dann ist Feierabend. Das heißt, du eigentlich unsere so beste Dings, was wir haben, so, ne, was, deswegen bring den erstmal von der Struktur her, ne, in einem Niveau und dass du ihm nach und nach Fadl, also Vorteile von Gebet, näher bringst, ja, dass du es schmackhaft machst. Weil Gebet, damit können wir auch wieder eine Podcast-Folge mitfüllen, ist ja, du klingst dich ja aus. Mhm. Also wenn du Allahu Akbar sagst, Bruder, I don't care. Rest ist interessiert. Alles, was, wer was will von mir, ich bin weg. Weißt du, ciao. Macht, was ihr wollt. Mag mich, hass mich, egal. Allahu Akbar und ich bin weg. Und so muss das eigentlich sein. Das ist so Vorteil. Und das, damit wollten wir auch im Markt so. Und wenn wir jetzt schnell diese 10 Jahre überspringen, bis wir dann zur Idee Franchise gekommen sind, dann wollten wir ja die nächsten Probleme angehen. Das heißt, für die, die sagen, ja, man kann kein Halal-Business machen. Mhm. Ne, die dann, keine Ahnung, Subway-Film machen oder Kamps machen, also Franchise-Nehmer woanders sind. Wir haben ja zu der Zeit sehr, sehr viele Anfragen gehabt. Ich habe gesagt, guck mal, da auch wieder viele Vorteile. Vorteil Nummer 1 ist, viele können dieses erfolgreiche Konzept nutzen für sich selber, sich auf ein gewisses Niveau bringen und dann auch wieder Arbeitsplätze schaffen für Muslime, ja, aber auch für Nicht-Muslime. Weil was wir machen müssen, ist ganz dringend, wir müssen raus aus dieser Opferrolle. Mhm. Diese Jammerlappen-Mentalität muss weg. Das heißt, ihr seht das ja selber immer, irgendeine Schwester oder irgendjemand wurde mit Kopftuch bei Edeka nicht angenommen.
Ja, ja.
1000 Videos, alle emotional, Aktionen, Unterschriften sammeln. Ich frage mich bis heute, diese Unterschriften, wo sind die alle hin? So, mach
was
doch.
Was passiert mit denen, ne?
Ja, was passiert mit denen?
Es fühlt sich gut, ich habe was gemacht.
Ja, ja, aber wir sind doch fähig. Mach doch eigene Firma und lass sie doch arbeiten. Problem gelöst. Aber will keiner. Wollen einfach nur schreien. Und deswegen finde ich in Deutschland zum Beispiel diese Demonstrationsfreiheit, finde ich intelligent. Vom psychologischen Aspekt. Die lassen die raus, einmal rumschreien, pfeifen, weißt du, Ventil aufmachen und dann stell dich wieder in die Reihe, geh dich impfen. Weißt du? Aber einmal darf der schreien, weißt du? Ah, hoha, Öcalan, die ist das, keine Ahnung, 1000 Demos, die immer laufen, ne?
Aber deswegen meinte ich ja, man, also auch bei der Unterschrift, auch bei der Demo, man denkt sich dann, okay, ich habe was getan.
Genau.
Ich habe was dafür gemacht und danach macht man
nichts. Aber es sind Aktionen, ist nicht nachhaltig. Ja. Weißt du, ja, wir bauen Stand auf in der Stadt und wir werden uns jetzt beschweren. Ja, und dann, Bruder? Und dann? Mach doch, lass uns doch was Tiefgründigeres machen. Lass mal richtig sitzen, lass mal uns zusammen, ne? Wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, ne? Die Brüder, sure, die sind so, wie hat er mit den Fingern so gezeigt. Wir müssen uns vervollständigen, wir müssen uns ergänzen und dann was schaffen. Mhm. Aber macht keiner. Und das ist dann halt, genau, mit 3 H's, wie gesagt, erstmal Franchise, dass halt alle sich dem erfolgreichen Konzept dann anschließen können, müssen da nicht extra jetzt selber noch alles, weil viele haben auch, ich sag mal nicht nachgemacht, aber sich inspirieren lassen von uns, haben es dann versucht, hat nicht funktioniert. Und so kann man halt gemeinsam stark sein. Zweitens ist halt eine Marke, wo jeder stolz drauf ist. Deswegen machen wir auch viel Content, der jetzt nicht so direkt immer mit Burger zu tun hat. Ne? Versuchen immer starke Influencer mit reinzunehmen. So, dass einfach für die Muslime in Deutschland oder auch allgemein sagen, die sind einfach stolz darauf, dass, ja, die auch irgendwas haben, was noch ein bisschen dauern wird, aber es wird auf, das ist auf jeden Fall ein Ziel. Und drittens ist halt natürlich Arbeitsplätze schaffen. Ne? Wenn du, sag mal, das Ziel von 100 Läden, wir geben uns keine, sagen wir, Läden, Anzahl von Läden vor. Wir machen einfach, also wir arbeiten und arbeiten, das, was dann kommt, kommt, Alhamdulillah. Aber wir sagen, wenn es einfacher zu rechnen ist, wir sagen 100 Läden, im Laden arbeiten ungefähr 15 Leute, hast für 1500 Leute Arbeitsplätze geschaffen. Mhm. Die müssen sich nicht verstellen, die müssen ihre Identität nicht verstecken, die können in Ruhe beten, die müssen nicht, wie jetzt, wenn du irgendwo arbeitest, da werden Witze unter die Gürtellinie gemacht. Mhm. Oder du musst was sehen und ach, stell dich nicht so an. Oder Witze und du kannst aber nichts dagegen sagen, ne? Ja, weil sonst giltst du ja wieder irgendwie als Dings so.
Machst du dich zum Außenseiter oder so.
Genau, dann machst du halt ein bisschen mit. Und das ist das größte Problem, weil wir eben gesagt haben, Identitätskrise ist genau das. Weil wir versuchen immer, 5 Welten in eine Welt reinzupacken. Das ist nicht kompatibel. So, und das wollen wir halt damit dann lösen. Ne? Dann hast du eine Systemzentrale, wo dann auch, keine Ahnung, 60, 70 Leute arbeiten, Buchhaltung, Marketing und. Da können Leute mit Kopftuch arbeiten, kein Kopftuch arbeiten, ist ja, also für uns ist jetzt nicht so, dass wir sagen, in erster Linie machen wir das dafür, aber es ist jetzt nicht, dass wir sagen, wenn ein jemand fähig ist, dann ist er fähig, ne?
Ja, möge Gott das segnen, sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Vorhaben, ja. Was ich dich fragen wollte, ab wann hättest du dich, aber seit, oder ab wann hast du dich als erfolgreich gesehen? Und erfolgreich definieren wir erstmal vermögend. Okay.
Ja, was ist vermögend?
Geld, das
muss
auch,
also
Geld.
Ja, dann muss
man
vermögen. Wenn einer reich an Zeit ist, ist auch vermögend. Reich an Gesundheit ist auch vermögend. Also das musst du schon.
Yeah. Reich an Geld, sagen wir so.
Ja, dann musst du auch sagen, wie viel Geld.
Deine Definition. Also du hast gesagt, okay, jetzt bin ich erfolgreich.
Also an dem Tag, wo ich gesagt habe, okay,
ich hab's geschafft.
Nein, nicht geschafft, aber also es ist kein Tag, wo der dann so kommt und du sagst, oder eine Zahl oder eine Nummer oder wo du sagst, boah, jetzt habe ich es geschafft. Das ist es nicht. Wenn das Ziel ist von jemandem, das wird nicht halten. Mhm. Also wenn der sagt, ich muss unbedingt 1 Million, was macht er denn, wenn er die Million erreicht hat? Dann, genau.
Er weiß, wie man
also an dem Tag, wo ich nicht mehr, sag ich mal, so aufs Konto gucken musste oder wo ich jetzt in ein Restaurant gegangen bin, wir haben alle gegessen und ich habe einfach bezahlt, so. Mhm. Also wo ich jetzt nicht mehr diese Rechenspiele hatte im Kopf, würde ich sagen. Da, okay. Oder wenn ich jetzt will, gehe ich ins Internet, buche irgendwas und fliege einfach irgendwo hin. So, oder Leute brauchen Hilfe und du kannst helfen. Ne? So, jemand braucht jetzt zwischenzeitlich ein bisschen Geld oder dem geht's gerade schlecht oder irgendwo ist
ganz gefährlich.
Ist eine Schule kaputt, ne? Oder jetzt fliegen wir zum Beispiel nächste Woche nach Togo. Ne? So. Und dann das war ein Bruder, der das gemacht hat, so, und der war dann die ganze Zeit am Sammeln, so, und ist dann auf so ein paar Cent gekommen, auf gut Deutsch, und habe gesagt, ja, worum geht's denn da? Also es ist jetzt nicht, um mich jetzt irgendwie, großartig, ich will nur einen Vorteil davon erzählen, was der Vorteil dann von sowas ist. Und habe gesagt, zeig mal, ich habe gesagt, hey, weißt du was?
Machen wir.
Wir machen das. Mach dir keinen Kopf mehr, mach dir keinen Stress, wir machen das Buchflüge, wir fliegen mit dir dahin.
Spannend.
Also das sind dann diese Vorteile, und das ist für mich dann, in meiner Definition, also ich tue Erfolg nicht mit Geld definieren, aber wenn jetzt für dich ist das genau, das ist für mich dann Erfolg.
Ja, hast du gesagt. Und wann hat sich diese Definition vielleicht geändert? Darauf wollen wir hinaus so ein bisschen. Oder hat sich sie geändert?
Nee, die war ja nie so. Ich habe es jetzt nur für dich so beschrieben.
Okay. Also du hast von Anfang an warst schon klar antworten. Sozusagen. Ach, ich verstehe. Also du warst von Anfang an war dir klar sozusagen, das ist nicht Erfolg. Geld ist nicht gleichzusetzen mit Erfolg.
Genau.
Das ist sehr schön.
Welchen Erfolg arbeitest du jetzt gerade hin? Vielleicht könnte man das so fragen.
Also das wollte ich auch letztes Mal, die Folge geht morgen online mit Marc Gebauer, da wurde ich auch gefragt. Und da habe ich das gesagt, das kam dann so raus und das ist auch wirklich so. Guck mal, als ich geboren wurde, haben sich alle gefreut und ich habe geweint. Richtig, als Baby weinst du, alle freuen sich. Wenn ich sterbe, will ich mich freuen und alle sollen weinen. Dann war ich für mich erfolgreich.
Yeah. Das ist von Imam Ghazali sogar, glaube ich.
Kann sein, weil,
ich hatte mal ein Video da,
weil du manchmal viel liest und machst und tust, ne? Ich bin jetzt nicht Dings, dann bleibt von irgendwo was hängen, kann sein, aber hatte ich jetzt nicht mehr so auf den Schirm.
Aber das ist sehr
aber
schön.
Schönes Buch.
Das ist ein sehr, sehr schönes Zitat, im Sinne von, ja, am Ende des Tages, weil was hast du davon, wenn du das Geld der Welt gesammelt hast, aber am Ende hast du mit diesem nichts erreicht, vor allem jenseits halt, ne? Dass man, weil am Ende des Tages, okay, klar, wir hoffen ja auf die Barmherzigkeit Allahs Ta'ala, dass wir ein gutes Ende haben, dass wir dementsprechend, weil was haben wir am Ende, wenn wir in diesem ganzen Leben alles Geld der Welt hatten, alles machen konnten und wir aber am Ende des Tages das Jenseits verlieren, weil dann bist du kein Erfolgreich, dann bist du ein Verlierer.
Ja, aber guck mal, auch dieser Part des Lebens, ne, finanziell jetzt vom Geld her, ist ja auch für uns geregelt. Ich befinde mich ja in meinem Rahmen. Das heißt, als ich diese bewusste Entscheidung getroffen habe, für mich ist ja nicht, ich muss jetzt nicht was Neues dazu dichten oder ja, wie ist, ja, ich fühle mich so, ich bin so, wir sind anders. Nein, es gibt keinen, wir sind anders. Es ist ein Rahmen und da gibt es meine Quellen und da sehe ich ja, ne, was ich mit dem Geld machen kann oder dass ich auch so rein wirtschaftlich, wenn immer nur Geld, was ich eben auch gesagt habe, das Ziel ist, das wirst du nicht lange aufrechterhalten. Aber das ist immer so, sag ich mal, ein inflationär gesagter Spruch, der Weg ist das Ziel, aber das ist wirklich, da ist sehr, sehr viel dran. Wenn der Weg dir keinen Spaß macht, dann Ziel ist unwichtig.
Mhm. So. Wir sagen im Podcast auch immer, dass das eigentliche Ziel gibt es nicht, es gibt kein Ziel im Leben. Wir hoffen einfach nur darauf, dass wir im Moment, wo wir gestorben sind, wir auf dem Weg waren.
Genau.
Das ist der Punkt.
Weil wer weiß ja keiner, ne? Vielleicht fahre ich gleich hier raus und dann ist Feierabend. Ne? So, was habe ich dann davon jetzt? Habe ich, weiß ich nicht, 500 Läden und alle sagen, wow, der ist der Beste und bringt mir ja nichts, weil ich muss ja oben. Ne? Da ist halt wichtig. Und
da habe ich vielleicht eine Frage, die dazu passt oder in dem Rahmen ist. Ich denke mal, du bist
im Rahmen oder was?
Nein, in dem Rahmen von dem Kontext. Also im Kontext ist so, das ist besser formuliert. In dem Kontext ist, du bist wahrscheinlich ein sehr beschäftigter Mann. Und wie ist das mit der Spiritualität? Ne, wir haben jetzt bereits so ein bisschen etabliert, man trennt Din und Dunya nicht.
Genau.
Man muss die Religion im Alltagsgeschäft auch mit da haben. Aber es gibt ja auch diese trotzdem diese Art von Spiritualität, wo man
wie schon
Allahu Akbar sagt genau. Und sich entkoppelt.
Mhm.
Und wie machst du da die Balance? Man sagt ja Work-Life-Balance, ich würde jetzt sagen Work-Dean-Balance. Wie hattest du das genannt? Zwischen Spiritualität und Produktivität. Mhm. Wie balancierst du das? Und sagst, siehst du eine Gefahr für die Spiritualität in der Produktivität?
Nein, das ist der Motor für die Produktivität. Mhm. Aber ich mag erstmal dieses Wort Religion nicht. Ne? Das ist für mich Lifestyle, das ist für mich Leben, das ist mein Lebensinhalt. Ne? Religion ist immer so, ja, okay, ist irgendwo.
Was man oder zu Hause macht.
Oder
so,
Glaube. Ne? Mhm. Wenn ein Mathelehrer fragt, das ist mal ein Beispiel von Zack. Mhm. 5 plus 5 kann sagen, ja, ich glaube, das ist 10. Aber wir sind ja überzeugt.
Unser Mathelehrer hat immer gesagt, wir sind nicht in der Kirche, was ist die Lösung?
Noch schlimmer, siehst du?
Hat er immer gesagt, unser Lehrer.
Siehst du? Und deswegen mag ich dieses Wort nicht. Wir sind überzeugt. Mhm. Bei uns, wir glauben nicht. Wir sind felsenfest davon überzeugt. Als ich dann, ich muss immer auf diesen Tag der bewussten Entscheidung zurückgehen, weil da hat es halt immer angefangen, gab es halt einen Freund, Bekannten von mir, der gesagt hat, guck mal, oder ich habe es irgendwo so gehört nebenbei, ich weiß, ich glaube, der hat es auch direkt zu mir gesagt, ich kann mich ganz erinnern, du musst dein Leben am Gebet anpassen, dann ist alles gut. Und das war so die erste Phase in meinem Leben, so, wo ich dann angefangen habe, wirklich mein ganzes Leben am Gebet anzupassen. So, und das ist dann halt auch immer der Motor.
Was heißt das, ans Gebet anpassen, vielleicht deutlicher machen?
Ja, das heißt zum Beispiel, meine 24 Stunden sind halt oft, also ich habe praktisch fünf wichtige Termine am Tag, so, und die fangen halt mit Fajr an. So, das heißt aber im Fajr, ne, der Prophet hat in der Dua gesprochen, gib meiner Umma in den frühen Morgenstunden Baraka, ne, Nutzen in den Morgen. Und da ist viel zu holen, aber damit, warum funktioniert das bei vielen nicht? Das funktioniert aus dem folgenden Grund nicht, weil man nicht vernünftig schlafen geht. Wenn du bis 3 Uhr morgens noch im Social Media bist, wie willst du dann vernünftig Fajr beten oder sagen, okay, das hat mir was gebracht?
Ja.
So. Und das heißt, okay, damit ich natürlich um 5 Uhr oder 5.30 Uhr meinen Termin wahrnehme, weil ich habe es sehr angepasst mit Allah und Ta'ala, muss ich natürlich vernünftig schlafen gehen, weil ich muss ja vorbereiten. Oh, das heißt, ich muss früh schlafen gehen. Okay, ich konnte aber nicht früh schlafen gehen. Ich konnte nicht. Ich bin nicht eingeschlafen. So, okay, dann muss ich forschen, was kann man tun, um das, und das war auch ein Prozess von bestimmt 5 Jahren. Bis dann jetzt wirklich so eine Zeit kommt, wo ich dann, das hat mal mehr Messer geklappt, mal weniger geklappt, das war ein sehr, sehr lang, das funktioniert ja nicht heute auf morgen. Eine Gewohnheit kannst du ja nicht schnell, man sagt ja mal 28 Tage, das ist aber gelogen. Also ein Mythos, das stimmt gar nicht. Aber
da schießt jemand gegen Atomic Habits in das.
Nein, ja, ich muss das verteidigen. Das ist Quatsch.
Das 28 Tage würde ich auch nicht zustimmen.
Aber du kannst ja keine Sache 10 Jahre machen und dann in 28 Tagen loswerden. Das ist von der Neurologie, also was im Kopf abgeht.
Ja.
Ich habe mich viel beschäftigt, das funktioniert gar nicht. Du denkst, du hast, aber du wirst zu 99% rückfällig. Mhm. Du denkst, du hast sie weg.
Ich glaube, Tom Gibbs widerspricht dem sogar auch. Er sagt, es kommt nicht darauf an, wie viele Tage du machst, sondern wie häufig. Ja, das stimmt.
Häufig,
er sagt, wie häufig du das machst. Er meint, es ist irrelevant, wie viele Tage.
Aber wisst ihr warum?
Die Menge der Wiederholung.
Weil durch die Synapsen, ne, die Neurologen sind ja verbunden mit Synapsen, ich versuche es ein bisschen abzukürzen, da wird so eine Welle, Eiweiß, also wellenartige, die besteht aus Eiweiß, die macht so einen Tunnel über diesen Nerv. Das heißt, jede Bewegung von uns ist einfach so ein elektrischer Impuls, die dann und die kann bis zu 50 Schichten dick werden.
Mhm.
Umso dicker die ist, also umso öfters wir was machen, umso besser können wir das.
Mhm.
So, das ist der Vorteil daran. Der Nachteil an diesem Myelin ist, dass es sich nicht zurückentwickelt.
Mhm.
Das heißt, du kannst es nur umschreiben, also drüber draufschreiben.
Mhm.
Das heißt, ich kann nicht eine Sache vorher so oft gemacht haben und denken, wenn ich 28 Tage das nicht mache, das geht von der Physik gar nicht.
Ja.
Das funktioniert gar nicht. Deswegen habe ich da so ein bisschen Probleme mit diesen 28 Tagen. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Genau, dann gehe ich natürlich einmal vernünftig schlafen, dass ich dann fit aufstehe. So. Und dann, also wenn man einmal merkt, also was ist denn wichtig? Wichtig ist, egal in welche, was wir machen, dass wir Baraka bekommen.
Mhm.
Diese Baraka überall reinbekommen. Mhm. Baraka in Zeit, Baraka in Geld, Baraka in Gesundheit, egal wo.
Ja.
Und das muss eigentlich das Ziel sein. Weil, wenn man einmal dieses Wunder, es gibt Krypto, ne?
Mhm.
Bitcoin, XRP, seid ihr bestimmt mehr bewandert als ich, ne? Ethereum und was weiß ich. Und da so viel
Dogecoin.
So viel Rendite da und hier so viel Rendite und 3000 ist die gestiegen und das und dies. Wenn man einmal merkt, diese Baraka-Währung nenne ich das jetzt, ne?
Mhm.
Subhanallah, dann versteht man so ein bisschen, in welchen Bereich man sich begibt, wenn man sich ausklingt aus der Welt.
Mhm.
Das ist deine Zeit plötzlich. Leute, also selten, dass mir, also dass ich jemandem nicht helfen konnte.
Mhm. Obwohl du so viel zu tun hast.
Ja? Genau. Mhm. Und keiner kann sich das erklären. Ne? Ich habe auch Familie, ich habe auch viel zu tun. Aber ich kenne Leute zum Beispiel, die haben wirklich nichts zu tun. Kennt ihr bestimmt auch. Gar nichts. So, aber wenn du den anrufst, der ist immer unter Stress. Ja, das ist ein Beweis, seine Zeit ist keine Baraka drin. Mhm. Die ist entzogen. Mhm, wird eng gemacht. Und da knüpfst du eigentlich, guck mal, und normalerweise das, was dir eigentlich mehr hilft, ne, wegen deiner Frage, produktiv zu sein durch die Spiritualität, mhm, du tust ja den Motor ausmachen. Was ich mache, ich sehe, das bringt mir, ich steige mich noch mehr rein.
Mhm. Ne? So eine Art auf Auftanken mäßig. Ja,
nicht auftanken. Ich mag diese ganzen Vergleiche nicht, okay, und diese Dings. Das gehört einfach, also Allah Ta'ala hat den Menschen erschaffen. Er, mhm, weiß doch am besten, wie wir funktionieren.
Ja.
Ne? Wenn jetzt hier ein seltenes Gerät ist, das kaputt ist, und wir kennen aber irgendeinen Bruder, der das erfunden hat und der soll uns helfen, wen machen wir? Rufen den doch an und sagen, ey, kannst du uns mal erklären, wie das funktioniert? Wir fangen doch nicht an, mit irgendwelchen Theorien und irgendwelchen eigenen Thesen aufzustellen. Und Allah sagt, guck mal, Nacht ist zum Schlafen, tagsüber produktiv sein. Mhm. Du hast fünf Zeiten, dann kommst du zurück und dann gehst du wieder Gas geben. Und 24/7 bist du ja ein Ibadah. Wenn die Niyat stimmt, bist du ja immer ein Ibadah.
Ja, was du machst.
Genau. Und das ist halt, warum vielleicht, ich weiß es nicht, ne, dass bei mir dann so ist, dass ich dann sehr, sehr produktiv bin.
Das erinnert mich an das Prinzip mit dem Spenden. Das ist ja auch unerklärlich.
Genau.
Du gibst mehr ab, du gehst eigentlich unterm Strich in den Minus.
Machst Minus.
Aber dadurch machst du mehr Gewinn.
Genau.
Machst du mehr Plus. Also das ist genauso diese, die nicht in die, nicht in die Mathematik passt. Du opferst mehr Zeit für deine Gebete, für deine Spiritualität, aber dadurch ist plötzlich die Zeit, die übrig bleibt, mehr und weiter
produktiv. Ist so mit allem. Also wenn du jetzt anfängst, Koran zu lesen und sagen, du liest am Tag eine Seite, irgendwann bist du bei einem Juz, sagen wir mal, am Tag. Du denkst, okay, wenn ich jetzt zwei Juz lese, boah, wo soll ich jetzt die Zeit hernehmen? Mhm. Subhanallah, aber wenn du es machst, hast du irgendwie noch mehr Zeit.
Ja, ja,
das ist nicht zu erklären. Und davon müssen wir auch wegkommen, als Muslime, immer alles erklären zu wollen. Das brauchen wir nicht zu erklären. Jetzt ist Ramadan vor der Tür, jetzt müssen wir wieder alles erklären. Musst du nicht erklären. Qala Allah, Salamu alaikum, ich faste. Ja, Vorteile und Fasten und ja, überleg mal in Darung, heil.
Hast du schon gehört, dass es gesund ist zu fasten?
Ja, ja, und da ist ein japanischer Dings, Nobelpreisträger gegen Krebs. Und Bruder, davon muss man wegkommen. Mhm. Ich bin fast, ich bin überzeugt, da muss ich fasten, Khalas. Mhm. Ja, und jetzt auch, wenn wir jetzt sagen, wegen dem Spenden, ne, das ist nicht erklärbar. Wir müssen uns nicht rechtfertigen, wir müssen da rauskommen. Wofür denn? Warum? Warum so viel Zeit, so viel Kraft verlieren?
Ich sage auch immer, es ist immer interessant, die Hikma dahinter zu entdecken, aber niemals mit der Hikma versuchen zu erklären.
Ja, da fangen alle an, ja, und jeder Erfolgreicher, die machen auch immer, stehen immer morgens auf, die wissen auch nicht, warum, da sagen, das ist eine wertvolle Zeit und der Prophet, also die sagen nicht Prophet, dann kommen wir, ja, der Prophet hat das auch.
Ja, das ist so ein bisschen so, ah, wir haben das auch, so ein bisschen so Mittel, also als wären wir so von unten kommen, ne?
Aber ja, wir brauchen so Bestätigung von denen.
Ja. Als wären die der Maßstab sein.
Genau, wer gibt den Maßstab vor? Und deswegen müssen wir davon wegkommen.
Wir haben das gemacht, bevor es cool ist.
Und ich sage dir, wenn wir wirklich Muslime wären, ne, möge Allah uns vergeben, wenn wir wirklich Muslime wären, würden die sagen, ey, warum geht's denn immer gut? Der hat immer Lösungen, der macht, der ist so, ne? Der steht auch morgens auf. Weißt du, wie Zeit von Andalus, ne? Ich weiß, kennt ihr, ja, haben die auch
die goldene Zeit.
Haben die da auch den ganzen Muslimen nachgegeben, mit Ansehen, mit allem. Warum? Weil das waren einfach die Prototypen. Mhm. Und wenn Allah sagt,
die sehen uns an und denken sich, was sind die denn für Leute, ne?
Ja, ja, aber wir sehen uns ja selber so. Wer hat doch eben selber selber gesagt, auch zu Recht gesagt, kaufst du bei Mustafa Auto oder bei Thomas?
100%.
Genau.
Autokauf ist ein sehr gutes Beispiel.
Wir haben auch ein Dua letztens besprochen. Rabbana la taj'alna fitna. Mach uns zu keiner Fitna für das ungerechte Volk. Ja, ja. Und eines davon ist, wenn diese Leute mich sehen, dass sie denken, was sind das denn für Leute?
Ja.
Dass wir Dua dafür machen, dass wir auch dafür auch arbeiten.
Guck mal, die Muslime oder auch die Jungs, die viel Dauer machen oder auch unterwegs sind, die freuen sich ja immer darüber, wenn einer Shahada spricht. Also wenn einer konvertiert, ne? Mhm. Takbir und Laukwar und die und da. Ich sehe das ein bisschen aus anderer Perspektive. Mhm. Ich sage, wir sollten anfangen, uns alle mal Gedanken zu machen, wie viele wegen unserem Verhalten, den wir an den Tag legen, kein Interesse mehr in Islam.
Genau. Das ist ja,
viel, viel schlimmer. Wie viele Millionen, Tausende, vielleicht, weißt du nicht, in Schule hast du mal 5 Minuten gehabt oder irgendwas und also,
Oder diese Frankfurt-Interviews.
Ja, ja, aber du sagst, zum Beispiel, und du sagst,
Was sind das denn für Leute?
Auf gar keinen Fall. Du freust dich wegen einer Shahada in 10 Jahren, die du der war am Bahnhof am Vergammeln, der hätte alles gesagt. da brauchst du schon mal nichts einzubringen. Oh, weißt du?
Der war ein bisschen verletzend.
Den hast du da irgendwo eingesammelt. Ja, ist aber so. Hast den gewaschen, den Essen gegeben, was soll er? Klar sagt er das. Du bist der erste Mensch, der nett zu dem ist.
Genau, zurück. Wo war ich denn geblieben?
Stunden hast du gesagt. Das Letzte, was ich im Kopf hatte mit Produktivität, Fajr.
Mehr
haben wir gesagt, ne?
Genau, dass man sich nicht, dass man als Muslim, also auch wenn man überzeugt ist, muss man sich halt nicht immer rechtfertigen.
Ah ja, genau.
Da müssen wir auf jeden Fall hinkommen.
Ja.
Das ist einfach was, warum? Es ist einfach so, wenn wir da hinkommen, dass wir wirklich diese Prototypen werden, was ja von uns verlangt wird, weil wenn Allah Ta'ala im Koran sagt, ich habe den Menschen als bestes Geschöpf, Geschöpf der Geschöpfe, ne?
Wir haben die Kinder Israels geehrt, Kinder Adams geehrt.
Genau, la ikrama, ne?
Genau.
So, zum Beispiel, da gibt es ja viele oder einige Verse, da bist du eher noch mehr bewandert, mashallah. Dann frage ich mich immer, wenn ich auf der Bühne bin, dann frage ich auch diese Fragen. Also, was ich da vortrage, ist eigentlich die Fragen, die ich mir selber stelle.
Mhm.
Ich sage, dann frage ich mich doch, wenn alle Menschen diesen Status bekommen hat, was ist denn der Muslim?
Nochmal eine besondere von
2.0 oder Prototyp-Mensch oder das Super-Human-Being, weißt du? So.
Ja.
So, und da muss man halt nicht hinkommen. Da kommen wir aber nur hin. Das sage ich immer und das ist auch abschließend vielleicht für diese Vorträge, die ich mache. Wenn wir an Eigenschaften arbeiten. Wir müssen an Eigenschaften arbeiten.
Wir müssen was zum Tisch bringen. So.
Al-Ghazali
ist das so gemeint?
Eigenschaften, charakterlich, weil das, wenn dann was kommt, dass wir es auch tragen können.
Wenn man Ghazali sagt, der Mensch ist das einzige Geschöpf, das in der Lage ist, entweder unter die Tiere zu kommen, von seinem Status her, oder über die Engel. Sie haben so eine Range. Also wir könnten durch unsere Verhaltensweise, unsere Charaktereigenschaften, könnten wir wertloser sein als die Tiere.
Richtig.
In Augen Allah Ta'alas. Aber wir können durch unsere Handlungen, durch unsere Ibadah, durch unsere Überzeugung, durch den Kampf mit unserem Ego, sogar über den Engeln gestuft werden. Vielleicht ist das so eine Zusammenfassung von ihm dann.
Nee, auf jeden Fall. Und das ist eigentlich so, was ich da auf der Bühne, eigentlich die Fragen, die ich mir selber stelle, wie das sein kann. Und dann, also das erste, die erste Anfrage, die ich bekommen habe, war in Sarajevo. Und das waren eigentlich, also ich fand einfach den Inhalt gut, ne? Business und da und dies. Ja. Aber die haben eigentlich gedacht, ich mache da so ein bisschen, rede über Franchise und Business und Dings. Und ich habe mir gedacht, okay, da sitzen so viele 100 Muslime, die müssen mir zuhören. Die wussten nicht, was ich mache, ne? Die wussten nicht, was ich mache. Keiner.
Okay.
Die haben gesagt, okay, vielleicht, ne? Weil das war ja Business-Konferenz, also es ging um Business, um
wie Geld. Wie mache ich Geld, Erfolg.
Genau, wie kriege ich jetzt neue Partner und so. Ich habe gesagt, okay, die müssen mir zuhören. Jetzt packe ich alle meine Fragen aus und die sollen mir erklären. Genau, und das habe ich.
Ich glaube, ich muss das gucken.
Und das habe ich, das ist jetzt online. Das habe ich auch gemacht, habe einen kleinen Schocker reingebracht, um das mal aufzuwecken. Mhm. Ein Spoiler, wenn du willst. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
Ich habe keinen vollständigen Vortrag geguckt.
Auch nicht von am Anfang. Ich habe gesagt, okay, wie kriege ich ein bisschen Aufmerksamkeit, wie kriege ich sie geschockt? Habe ich gesagt, meine Damen und Herren.
Hast du gemacht?
Ja. Und auch an die restlichen 98 Geschlechter. Achso. Wir wollen ja politisch korrekt sein.
Da war alle Hände schwitzen schon.
Da war Feuer. Du denkst so bunte Schuhe. So. Dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich gesagt, warum guckt ihr so? Ne? Manche gucken sauer, manche gucken lachen, manche sind verwirrt.
Ja, ja.
Aber ich sage, aber ist das nicht so, dass der Muslim ist, der Erste ist, der seine Werte, seine Prinzipien, seine Moral über Bord wirft? Ne?
Böse.
Genau.
Seid ihr überrascht?
Aber heute habe ich gesagt, Alhamdulillah, müssen wir nicht, weil es gibt Brüder, die haben sich Gedanken gemacht und die sind durch den Gedanken auch ins Tun gekommen, haben Konzepte geschrieben und haben das ermöglicht, sodass wir auf dieser Bühne stehen können und sagen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Alhamdulillah, Masha'Allah. Wir müssen uns nicht verstellen. Na, stell dir mal vor, ich würde jetzt in ORM-Podcast, die haben ja die Riesenbühne da in München, und dann gehst du in Hamburg, da gehst du hin und musst da auftreten. Da kann ich nicht sagen, Rabbi shrahli sadri, wassir li amri, wahlul uqtadan min lisani yafqahu qawli. Geht nicht.
Einmal kann es sein. Und dann hast du nicht
gemacht. Nein, aber weißt du, nein.
Ja, ja, ich will.
Nicht ich kann das natürlich sagen.
Ja, ich weiß.
Ich rede nur davon, dass man sich dann verstellt.
Ja, ja.
Ich verstelle mich sowieso nicht, weil ich bin leider zu sehr Bauer. Bei mir funktioniert das nicht. Aber ich sage doch, du siehst ja manchmal selber, ne? Dann bist du bei der Stadt plötzlich so, dem Bruder, seine Stimme verändert sich plötzlich.
Ja.
Der so plötzlich korrekt, du sagst, ja?
Die weiße Stimme kommt auf einmal raus.
Der so plötzlich mit Dings Professor am Reden, du so, wer ist das? Ja, so, und das meine ich halt damit. Und normalerweise, wenn wir richtige Praktizierende und vor allem verstehen, was, für was wir uns da entschieden haben, müssen wir uns nicht verstellen. Wir wären überall Prototypen. Alle würden so wollen, zum Beispiel jetzt in dieser Zeit, die sowieso, einfacher geht's nicht. Jeder sehnt sich einfach nach normal funktionierenden Menschen.
Ja, ja.
So, wir müssen eigentlich nichts mehr tun. Aber machen wir nicht.
Eigentlich nur unseren Werten treu bleiben.
Richtig.
Vielleicht kann ich abschließen mit einem sehr schönen Vers, wo es auch um Erfolg und Produktivität geht. Und zwar, Allah unterschreibt Rijal, Männer. Was sind Männer? Oder was sind so Eigenschaften von Männern? Und er sagt da, diesen spirituellen Aspekt, den ich sehr, sehr schön finde. Er meinte, Rijalun la tulhihim tijara. Tijara, also Handel, hält sie nicht ab, an dhikrillah, von dem Gedenken Allahs. So diese, wenn die Zeit Allahs kommt, sozusagen, es ist nicht so ein Hindernis, es ist Teil meiner Identität, das, was mich pusht. La tulhihim tijara, an dhikrillah, wa iqami salah, und es hält sie auch nicht ab von dem Verrichten des Gebetes, wa ita'i zakah, und dem Geben der Spende. Und dann sagt er, yakhafuna yawman, sie fürchten den Tag, tataqallabu fihi al-qulub wal-absar, an dem sich Augen und Herzen wenden werden, eine Yawm al-Qiyamah. Das ist, was Wende ausmacht. Nicht unbedingt Werte verkaufen und auf Teufel komm raus reich werden und dann denkt man, ist es, weil man viel Vermögen hat oder so.
Das macht auch nicht glücklich am Ende, wenn man.
Das wollte ich eigentlich auch fragen. Genau. Vielleicht links, es gibt die Frage: traurig im Lambo sitzen oder glücklich sein und arm sein? Was sagst du dazu? Hast du das schon mal gehört?
Nee.
Würdest du lieber traurig im Lambo sitzen? Oder, warte, es gibt so einen Witz, so, würdest du lieber traurig im Lambo sitzen oder glücklich sein, aber arm sein, und danach gibt es so immer so Memes, da sitzt jemand im Auto im Lambo und er weint so mit und hält so seine Euros in den Augen, weißt du?
Oder glücklich im...
Und arm sein.
Aber glücklich.
Glücklich im Corsa zum Beispiel.
Ja, glücklich im Corsa.
Ja, ganz klar.
Genau, weil dann gibt es den Witz.
Ganz klar Lambo.
Ja.
Genau, weil für die es nicht haben eben, ne?
Ja.
Da gibt es eben diese Witze, er sitzt im Auto im Lambo und er weint so mit 50-Euro-Schein und macht sie seine Träne weg. So, weißt du, was ich meine?
Kenn ich nicht, aber also ganz klar Glück. Weil, weil was war denn sein Ziel, als er darauf hinausgearbeitet, ein Lambo zu haben und Geld? Glücklich zu werden.
Richtig.
Das ja, und dann ist er nicht
glücklich. Er denkt ja, mit dem Geld würde er glücklich werden.
So genau. Ja, deswegen gucken, was ich immer... Also ich wünsche wirklich jedem Menschen immer, sag immer 10 von 10. Das heißt, irgendwann mal kommst du in einen Bereich, wo es halt nicht mehr gibt. Also wenn du, ob du jetzt einen Porsche fährst oder ein Lambo oder ein Ferrari, ob du jetzt, weißt du, in diesem Haus oder Urlaub, da geht nicht mehr. Mhm. Und ich wünsche das jedem Menschen einfach nur aus diesem Grund, damit er sieht, dass da nichts ist.
Mhm.
Weil solange du das nicht hast, kann man immer sagen, ja guck mal, der kann groß reden. Ne?
Ja, ja.
So. Deswegen wirklich, vom Herrn her, wirklich, würde ich mir wünschen vor Allah, der Allah, dass er das jedem gibt, ja,
mal zeigt, so.
Damit die sehen, hinter diesem Vorhang ist nichts.
Aber ist das nur Dua oder ist das vielleicht für manche Geschwister eine Bett-Dua? Ne?
Also, nein, also ich meine wirklich, das ist so.
Für was manche ich mir, kann das wirklich ein.
Weil da ist nichts, also wirklich, ja, hinter diesem Vorhang, ich habe da ist nichts.
Wir machen uns da vielleicht selber unser Blick. Vielleicht bilden wir unsere eigene Meinung, wenn wir da sind.
Ja, mach mal. Also würde mich interessieren.
Für den einen oder anderen kann das wirklich ein Fluch sein.
Auf jeden Fall. Ich habe viele daran kaputt sehen gesehen.
Ja, das ist,
viele haben das so erzwungen, ne?
Immer wieder.
Und Allah Ta'ala hat immer denen vielleicht das nicht so ermöglicht, aber die haben es immer wieder gedrückt. Und dann haben die immer ihre Grenzen weiter verschoben.
Wenn ich das hätte sollen auf den?
Nein, auch die Grenzen.
Also die er überschreitet.
Genau. Mhm. Weil und dann irgendwann mal. Okay, dann geh. Also, willst du dann so einen Freund? Willst du nicht hören? Tamam, geh, dann sammel dein eigenes.
Es gibt ja die Geschichte von diesem Sahaba, der unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam darum bittet, um Baraka in seinem Geschäft zu haben. Dass er möchte reich werden. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, so habe ich die Überlieferung im Kopf, warnt ihn vor. Er sagt, sei zufrieden, wie du bist und so weiter. Und er kommt mehrmals und bittet darum. Und dann macht unser Prophet sallallahu alaihi wasallam Gebet dafür. Und er war Hirte und hat Schafe halt gehabt. Und das Gebet wird angenommen natürlich, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gebetet. Und seine Schafe werden immer mehr. Immer mehr, sodass er dann nicht mehr direkt dort in dem Zentrum halt wohnen kann, sondern er zieht ein bisschen weiter weg. Sodass er dann nur noch zu einem der Gebete mit Jamaa kommt, sonst betet er zu Hause und so weiter. Und dann plötzlich kommt er nur noch zu Jumma, weil er noch reicher geworden ist. Und irgendwann kommt er gar nicht mehr und sowas. Allahu alam, wenn ich es falsch gesagt habe, aber, also,
aber wir lassen. Wir haben genug Schiedsrichter da draußen.
Ja, genau.
Das können wir gut.
Wir sagen immer Disclaimer, ne? Also
aber die googeln jetzt machen so, dann worst, die so, als hätten die so direkt.
Oder warnen die gegen.
Also Worst Case kann man das einfach als Anekdote so nehmen. Ja. Worst Case so als Verbildlichung, wie es sein kann, dass halt dein Reichtum, die Baraka in deinem Geldlichen vielleicht dich weiter von Allahu ta'ala entfernen könnte. Ja. Das ist die Gefahr.
Genau, quasi. Aber was wir auch, was viele auch nicht falsch verstehen dürfen, ist, dass man dich trotzdem Gas gibt.
Ja, also, ja.
Wir haben halt viel oft, die verstecken sich halt auch immer viel dahinter. Ne? So, wir sind ja nur Abdullah, wir sind nur aus einem Nutbah entstanden, weißt du, wir sind klein, wir haben es drauf. Alleine normalerweise, wenn du Fajr, wenn du Fajr vorher aufstehst, ne, und wir sagen, machst vorher deinen Sport oder du gehst raus und da ist kein Auto auf der Straße. Du hast schon so dieses, ey, ich nehme die ganze Welt auseinander. Das kommt automatisch, weil alle sind am Schlaf, ich habe schon Vorteil.
Weißt
du, so, und deswegen kann das gar nicht, dass du nicht erfolgreich bist. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es wirklich, egal in was, ne, auch dann irgendwann mal finanziell und so, man sagt ja klar, du kriegst nur das, was geschrieben ist, alles Fakt, aber um das zu kriegen, was du geschrieben hast, musst du natürlich erstmal Effort. Aber ich persönlich, wenn wirklich einer das gemacht hat, ne, die Erfolg ist ja die Folge von etwas. Du tust etwas, dann erfolgt das. Das ist ja selbsterklärend. Mhm. Habe ich noch nicht gesehen, dass das nicht funktioniert hat. Also ich habe bis jetzt noch nicht gesehen, dass einer Maximum, also wirklich Maximum gegangen ist und das hat nicht funktioniert. Das habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Aber ich finde das halt immer so einfach, dass man sich hinter diese Sachen versteckt.
Ja. Ausreden hat und so.
Genau, dass man aber immer diese, was mich stört persönlich, ist immer hinter Islam versteckt.
Ach so, ja, ja. Nee, da haben wir gesagt.
Bruder, geht nicht, ich muss beten. Bruder, geht nicht. Bruder, ah, ich hab Frau. Ja, Bruder, ich hab. Ja, was haben wir denn? Weißt du, das ist doch alles, das gehört doch alles dazu.
Nee, beziehungsweise, ja, nee, selbst wenn es nicht unbedingt dieses Erfolg ist im geltlichen Sinne, weil im Endeffekt, wer war der größte Abi, der größte Dienerpriester aus seinem, guck mal, was für eine Entwicklung er sozusagen in die Welt gesetzt hat, ja. Sozusagen. Was für eine Veränderung er gebracht hat. Und er hat auch Frau, er hat auch all diese ganze, er hat viel, viel mehr Verantwortung
alles,
als wir.
Der war ja alles.
Guck mal, was er, wie er die Gesellschaft verändert hat.
Ja, aber warum nehmen wir den nicht auch in diesen Bereichen als Vorbild?
Ja, ja, 100%.
Ne? Warum nur das, was einem, sag ich mal, so leicht fällt, wenn einem zum Beispiel viel Ibadah leicht fällt, also sagen wir Gebete, ja. Mit Sunna-Gebete und so, dann bleibt er nur da. Weil er genau weiß, draußen Arbeitswelt so, nee, das ist nicht, weißt du?
Ja,
so.
Ja, ja.
Oder der einen fällt einfach zu lesen und der macht einen Khatam die Woche.
Ja, ja.
Auch gut, natürlich. Aber
irgendwo muss das auch in die Praxis umsetzen.
Ja, aber, also der Prophet ist ja bisher nicht nur dafür gekommen.
Das weiß ich nicht, damit sagen. Dass du mit diesen Fähigkeiten von mir auch mit dem Wissen irgendwo auch in der Gesellschaft irgendetwas bewirkst.
Richtig.
Weil im Endeffekt, wenn du es im Herzen hast, ne, dann möchtest du es auch mit anderen Leuten teilen.
Normalerweise schon. Wir das teilen ja auch alle, sein. Habt ihr auch eben gesagt, The Habit oder die ganzen Bücher. Yeah. Jeder, der so fasziniert ist, dann erzählt, ruft, ey, du musst das lesen, du musst das. Nur wenn wir sehen das so ein bisschen alles für selbstverständlich. Ja. Ist es aber nicht. Ne? Es gibt eine Überlieferung bei Muslim, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige von euch ist besser, der unter den Menschen geht und eventuell den potenziellen Schaden erträgt, als derjenige, der nicht unter den Menschen geht und keinen potenziellen Schaden zu ertragen hat.
Mhm. Natürlich.
Das gibt's. Also, und dann gibt es noch eine Lieferung, der sagt, der Prophet, weil wenn wir jetzt in Islam in erklären versuchen würden, für uns unmöglich, ne? Also in ein, zwei Sätzen. Mhm. Prophet Islam hat das gemacht. Mhm. Der hat gesagt, ich bin gekommen, um den Charakter, die Moral zu vollkommen. Mhm. Also, um uns bessere Menschen zu machen. Und normalerweise, wenn du dir die Sachen anguckst, egal, was wir tun, ist eigentlich nur Nutzen für uns. Ist nie Selbstzweck. Also immer, ist immer Nutzen für uns. Um aus uns, um das ganz einfach zu sagen, bessere Menschen zu machen. Egal, was du machst, ob Gebet, Lesen, aus uns einfach hier funktionierende, um bessere Menschen zu machen. Wenn das nicht ist, stimmt irgendwas nicht. 100%. Da musst du dich hinterfragen.
Würde ich 100% unterscheiden, weil wir reden manchmal mit Freunden noch und ich sage manchmal denen so auf Ernst, so selbst, manchmal habe ich Angst, dass mein Hauptgrund Muslim zu sein, die Vorteile in diesseits. Weil im Endeffekt alles, woran, wenn du sozusagen an den Regeln des Schöpfers hältst, alles, was du machst, funktioniert, beziehungsweise du kannst mit vielen Problemen umgehen, du weißt, was du zu erwarten hast, du weißt, wie du mit verschiedenen Problemen umgehst und all diese ganzen Sachen, wenn du nach den Regeln von Ausmutal lebst. Und du siehst den Vorteil, du siehst den Baraka in deinem Leben. Und deswegen vergiss mal das Jenseits in der Hoffnung, dass wir natürlich zu den Mu'minin gehören, zu den Gläubigen, dass wir dort Gender bekommen. Aber im Diesseits hast du schon nur Vorteile. Es gibt einen sehr schönen Vers. Antwortet dem Propheten, Lima yuhikum, es geht so zu Ende, wenn ihr euch ruft zu dem, was euch Leben gibt. Als wärst du nicht mehr am Leben, wenn du sozusagen nicht, wenn du kein Muslim wärst. So, das gibt dir Leben. Das macht dich zu einem lebendigen Wesen.
Wir sagen ja auch, ne, Allah hat für Dunya hasanat und für Akhir hasanat und keine Adab an-Nar. Warum sagen wir denn diese? Wir sagen beide, gib mir für Dunya hasanat und für Akhir hasanat. Ja. Und dann schützt mich vor der Hölle. Also und deswegen.
Aber mal eine Sache, im Viertel vor. Nur, genau. Das können wir auch rausschneiden, kein Problem. Nur meinst du ja halt und so, genau. Nur damit du weißt.
Jetzt ist. Ja, wir können damit eigentlich abschließen.
Okay. Ja, wir können auch mit diesem. Das ist ein guter Abschluss gewesen von dir. Wir können auch mit diesen Worten vielleicht.
Ich hoffe, ich habe den nicht kaputt gemacht.
Ich hoffe, ich habe den richtig gesagt.
Der war richtig,
ja. Okay. Weil manchmal verschlucke ich Buchstaben.
Ich glaube, mit dem Gebet können wir auch ein Komma setzen, inshallah. Also, ein sehr, sehr interessantes, schönes Gespräch. Mhm. Ich danke dir, dass du hier gekommen bist. Unsere Tradition ist es, dass der Gast so ein Abschlusswort geben kann in seine persönliche Kamera für die Zuschauer.
Okay.
Denk auch vielleicht dran, wir sind am Ende von Ramadan, wird die Folge kommen, schon vielleicht eine Nasiha für das neue Jahr nach Ramadan oder vielleicht sowas.
Okay, also wir sind Ende von Ramadan?
Ende von Ramadan.
Okay, ja. Erstmal, soll ich direkt anfangen? Oder?
Ja,
kannst du richtig. Ja.
Genau. Was gebe ich denen mit? Mal kurz sortieren. Ja, wir sind jetzt vom Ende vom Ramadan. Was ich empfehlen würde, ist einfach, dass man diese Atmosphäre und auch diesen schönen Monat voll mit Ibadah und voll auch mit dieses Zwischenmenschliche, dass man da einfach versucht anzuknüpfen, weil man kann diese Atmosphäre auch nach Ramadan haben. Und das ist einfach nur wichtig, dass man ist halt selber dafür zuständig und man kann selber dafür sorgen, auch so eine Atmosphäre nach Ramadan aufrechtzuerhalten. Und das würde ich halt allen zu empfehlen. Man muss halt nicht immer 11 Monate warten. Man kann jetzt einfach weitermachen, man kann weiter seinen Koran lesen, man kann weiter zur Vorlesung gehen, man kann weiter in der Moschee beten gehen. Man kann weiter auch dieses Fasten, ne, Montag und Donnerstag weiterführen. Das ist das, was ich empfehlen würde. Und sich dann automatisch wieder eine Eigenschaft vorknüpfen und bis nächsten Ramadan wieder diese Eigenschaft entweder dazu bekommen, eine gute Eigenschaft oder eine schlechte wegzubekommen. Das muss unser Ziel sein.
Mit diesen Worten sagen wir Assalamu alaikum.